I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Herzlich willkommen bei I Went to Films, einem alternativen Audiokommentar. Markus und ich schauen gemeinsam einen Film und besprechen ihn. Heute ist es die Blu-ray von Für ein paar Dollar mehr. Im Original Per qualche dollaro in più von Sergio Leone aus dem Jahr 1965. Markus, wieso besprechen wir Für ein paar Dollar mehr jetzt?
Ja, also auch von mir erstmal schönes Hallo. Und schön auch, dass du gleich den italienischen Titel mitgenannt hast.
Klar.
Ja, warum? Nun, zum einen natürlich, wir haben ja schon mal den ersten Teil besprochen. Folge 3 war es, glaube ich. Und da haben wir ja schon angekündigt, dass wir irgendwann auch mal die Folgetitel besprechen werden, weil es meiner Ansicht nach eine Trilogie ist, die mit jedem Teil besser wird. Und ich denke, jetzt ist mal genügend Zeit vergangen, dass wir uns mal dem zweiten Teil widmen können. Und auch unabhängig davon, es ist einfach ein guter Western. Er macht viele Dinge sogar noch besser, die der erste Teil schon gut gemacht hat. Und ich glaube, auch über den Teil können wir wieder sehr viel reden.
Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und auch ich muss sagen, ich teile diesen Eindruck, dass sich der Film aus dieser Reihe nochmal wirklich weiterentwickelt hat. Und warum, das können wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen.
Ja, genau. Dann, wenn du nichts mehr im Vorfeld zu sagen hast, würde ich sagen, wir sind bei exakt 0 Stunden, 0 Minuten und 0 Sekunden auf der Blu-ray. Und wir zählen jetzt von 3 wieder runter und bei Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Ja. Und wir sehen das Tobis-Logo.
Genau, das alte.
Genau, das alte Tobis-Logo.
Stimmt. Aber auch schon mit dem Hahn, ne?
Genau. Der ja dann das I legt.
Genau. Dann Abblende auf schwarz.
Das MGM-Logo.
Genau. Auch das alte? Oder hat sich das überhaupt mal erneuert?
Ja, MGM gibt es ja als eigene Firma nicht mehr.
Ach so, ja, genau. Ja, stimmt. So, und diese rote Grafik, die kennen wir ja im Prinzip schon auch aus dem ersten Teil.
Genau. Aber von da an unterscheidet sich der Vorspann ganz extrem vom ersten. Ne? Der erste war ja sehr visualisiert. Da haben wir ja von Nähe zu Bond-Vorspänen gesprochen.
Genau.
Der hier startet ja mit dieser weiten Landschaftsaufnahme, wo wir einen einsamen Reiter sehen in diesen Bergen, die dann weiter nach hinten ins Bläuliche übergehen, der dann gleich erschossen wird.
Genau. Und was auch ganz schön ist, dass wir sehen, dass der Reiter von diesem vermeintlichen Weg abweicht. Also wir sehen da ja so eine Linie.
Genau, und das ist etwas hellere.
Genau. Und wie so ein Trampelpfad im Prinzip. Aber der Reiter ist nicht auf diesem Pfad.
Ja, ist natürlich schön interessant, wenn man so die Story überlegt sich. Ne? Wenn wir ja bedenken, dass wir es mit Kopfgeldjägern zu tun haben. Und wir jetzt jemanden hier sehen, der erschossen wird, dann können wir ja davon ausgehen, wenn es irgendeinen Bezug zur Handlung des Films hat, was wir hier sehen, dass ja eigentlich entweder Eastwood oder Lee Van Cleef hier gerade jemanden erschossen haben.
Genau. Aber jetzt auch der Titel, muss ich sagen, sehr schön animiert. Also er flog so über den Boden im Prinzip.
Genau. Jetzt wir hier auch mit dem Clint Eastwood. Ne? Also wie die flirrende Hitze der Sonne in der Wüste oder wie der Rauch des Revolvers. Und generell finde ich es auch schön, wie diese Titel hier abgeschossen werden, wie die Schießbudenfiguren. Ne? Und später wird ja noch mehr damit gespielt, wenn die sich hin und her bewegen teilweise. Klaus Kinski auch dabei, auf dem deutschen Plakat ganz groß. Gleicher Größe wie
Clint Eastwood.
Obwohl er ja eigentlich nur eine kleine Nebenrolle spielt in dem Film.
Ja.
War auch sein erster großer internationaler Film, wo er mitgespielt hat. Also Kinski.
Ja, stimmt.
Und ist direkt nach dem Film für Dr. Zhivago besetzt worden.
Also hat sich das für ihn auf jeden Fall gelohnt, dort mitzuwirken?
Ja, auf jeden Fall, ja. Hat ja später auch noch in verschiedenen anderen Italo-Western mitgespielt. Ja, das meinte ich jetzt, ne? Wie die Titel dann teilweise nach rechts oder links abrauschen.
Ja, und trotzdem haben wir noch die Einstellung mit, wir sehen jetzt nur noch den, also wir ahnen quasi nur noch den toten Körper.
Genau, das Pferd ist ja vorhin schon abgehauen.
Ja, das, was übrigens wirklich gut mitgespielt hat, also ich frage mich, wie oft sie das gedreht haben, dass es gepasst hat. Mit dem Erschießen, also mit dem vom Pferd fallen, das Pferd haut ab, geht erst in die eine Richtung, wartet ein bisschen und galoppiert dann in die andere Richtung, aus dem Bild raus.
Genau, das meinte ich vorhin mit dem Hin und Her von den Titeln, was wir jetzt sehen, ne?
Ja, ja, das ist so dieses Ausweichen, ne? Und Schießbodenartige, ne, was du meintest.
Genau,
ja,
genau.
Und hier auch erwähnt, genau, richtig, habe ich auch mal besucht, die Ausstellung in Rom von der Cinecittà. Also man konnte nicht, man hätte auch eine Studio-Tour oder so buchen können, aber ich war spontan da, deswegen konnte ich da jetzt nicht groß was buchen. Und bin dann nur durch die Ausstellung gegangen und ja, war jetzt, ich fand nicht unbedingt was Besonderes, aber ich kann sagen, ich war mal da.
Ja, auf jeden Fall auch sehr schöne Musik jetzt hier schon im Anfang, ne?
Ja.
Auch schön, wie am Ende von Leone die Titel weggeschossen werden, dass nur noch das Doppel-O oder die Doppel-Null übrig bleibt.
Ja, und das ist ja jetzt auch neu bei dem zweiten Teil der Donner-Trilogie.
Genau, so eine Erklärung quasi, die vorangestellt wird. Und wird aber eigentlich schön auch eingeführt, was wir jetzt eigentlich für eine Situation haben. Nämlich, dass wir in einer Gegend sind oder in einer Zeit sind, in der es offensichtlich nur noch das Recht des Stärkeren gibt und nicht das Recht des Gesetzes.
Ja, und das fällt mir jetzt auch noch mal so auf. Also wir haben ja immer wieder diese religiösen Anspielungen, also gleich jetzt hier im Zug auch.
Wenn Mortimer die Bibel hält.
Genau. Und auch gleich direkt verwechselt wird als eine Hochwürden.
Genau. Was natürlich ein Stück weit auch ein Gag ist, den sich das Drehbuch und der Film jetzt da erlauben, dass sie den Kopfgeldjäger quasi als Priester vermeintlichen einführen. Da passt ja auch der schwarze Hut dazu. Und erst jetzt, wo er, und auch der schwarze Mantel, und jetzt erst, wo er die Bibel runternimmt,
ja, sieht aber man. Das ist aber auch interessant, dass er als Reisender eine so große Bibel dabei hat.
Ja gut, vielleicht bewusst, um sich zu verstecken.
Ne? Vielleicht,
damit, ja. Übrigens, Tucumcari ist ein Anachronismus in dem Fall, weil Tucumcari ist erst 1901 gegründet worden.
Also passt eigentlich nicht in die Zeit.
Passt eigentlich nicht ins Setting, ja.
So, Mortimer hat jetzt die Notbremse gezogen, wobei eigentlich eher nur sozusagen den Alarm ausgelöst, dass denn der Zugführer notbremst, so wie ich das jetzt gesehen habe.
Ja, ja. Und keiner weiß. Ja, jemand hat die Notbremse gezogen.
Genau,
ja.
Das sagt der Lokführer.
Und da hinten übrigens, das ist ein spanisches Schloss, was man da sieht im Hintergrund auf diesem Hügel.
Wirklich schön.
Auch sehr schönes Kostüm, was er da trägt. Mit diesen Goldapplikationen auf der Weste und diesem kleinen Umhang da über dem Mantel. Also gefällt mir auch sehr gut von der Ausstattung her.
Ja.
Und also der Film hat ja generell auch deutlich mehr Budget gehabt dann als der erste Teil, logischerweise.
Ich muss auch sagen, man sieht es an einigen Stellen ein bisschen.
Man sieht es ja allein schon an dieser Zugfahrt, ne?
Die genau.
Wäre ja mit dem Budget des ersten Teils gar nicht drin gewesen wahrscheinlich.
Ja. Und auch generell die vielen Kulissen und Drehorte, das hatten wir ja im ersten Teil überhaupt nicht.
Da haben wir ja an einem Ort gespielt. Auch schön. Offenkundig ist der Typ so grimmig und gefährlich, dass man mit dem Drucken der Fahndungsplakate gar nicht mehr nachkommt, wie man das Kopfgeld erhöhen muss und das dann einfach nur noch handschriftlich erhöht.
Naja, das erzählt ja jetzt der hinter dem Schalter, dass er das selbst gemacht hat.
Naja, aber offenkundig ja, weil der Typ so gefährlich ist, sonst hätte man ihn ja schon vorher gefangen, ne?
Ja, genau, richtig. Und es traut sich halt auch keiner ran, weil scheinbar läuft er ja da ja ganz normal rum. Und alle kennen den auch irgendwie.
Ja. Na gut, wenn überall seine Plakate hängen, dann kennt man den natürlich.
Ja. Und es zeigt natürlich auch ein bisschen Überheblichkeit. Von Holloway heißt der, ne? Jetzt der auf dem...
Genau.
Auf dem Plakat. Man sieht auch, die Scheibe ist kaputt von diesem Tresen.
Also scheint das auch eine Gegend zu sein, wo nicht so viel neu gemacht wird erstmal.
Ja.
Schön dieser Saloon mit den Ziegeln außen. Hier ist auch nicht viel los, wie man sieht. Ja. Ein Tisch.
Und einer hat schon zu viel.
Ja.
Warum auch überhaupt der Klavierspieler spielt, ne?
Wenn so weil jetzt jemand reingekommen ist, ne?
Ja. Und Mortimer, erkundigt sich mit Hilfe des Steckbriefes nach diesem Burschen beim Barkeeper.
Genau, und der sich aber nicht traut, ihm zu sagen, wo er ihn findet.
Und das ist jetzt auch schön im Prinzip, was wir bei diesem Film jetzt noch öfter hervorheben werden, das Spiel mit den Bildern. Also jetzt dieses nach oben schauen und nicht mit Dialog, sondern im Prinzip wirklich mit Spiel. Und das muss man sagen, das sehen wir ja in diesem Film ganz, ganz oft.
Ja, vor allen Dingen ist ja Mortimer zumindest die erste Hälfte des Films ein relativ wortkarger Typ.
Hm. Ja, wie auch der gesamte Film, ne? Also da wird ja nicht unbedingt mit Dialogen um sich geworfen, sondern
ja, aber ich sag mal so, später sind sie nicht mehr so wortkarg.
Das stimmt.
Da wird schon das Nötigste gesagt. Auch schön jetzt bei dem Fahndungsplakat, kleiner Fehler, da sind jetzt nämlich die handschriftlichen zwei Nullen weg.
Stimmt. Das ist richtig, ja. Gut beobachtet. Und aber auch irgendwie eine ungewöhnliche Art, den da hervorzulocken, ne?
Ja, das stimmt. Also eigentlich wäre es viel einfacher, wenn er einfach versuchen, das Schloss aufzuschießen und dann reinzustürmen, aber
und was man auch natürlich direkt hier sagen muss, Frauen haben hier wirklich nur eine also noch nicht mal eine Nebenrolle, sondern eigentlich nur so Beiwerk, ne?
Ja, es gibt, ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Frauenfigur, also wir haben ja sie und wir haben später ja noch in dem Hotel, wo Eastwood absteigt. Gibt es sonst überhaupt noch eine? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ah ja, klar, gut, Mortimers Schwester in den Rückblenden.
Ja, stimmt, ja.
Aber
so eine richtige Nebenrolle, so gesehen, haben wir eigentlich nicht, ne?
Das
so eine
Ganze
Marisol
hier,
zum Beispiel fehlt, ne?
Genau. Die ist auch eigentlich, es ist auch nicht wichtig eigentlich, ne? Es geht ja um, es geht ja ums Geld.
Ne? Genau, es geht nur ums Geld, ja. Und das ist super, wie Mortimer jetzt an seinem Pferd seine Waffen zückt.
Ja. Diese Flucht, die wir gerade gesehen haben über die Dächer, das ist eine Anspielung an den Film Ritter der Prärie von André de Toth. Und dieser Film zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir, also der, den wir jetzt gucken, dass hier ganz viele Elemente des klassischen Westerns entweder umgedreht werden oder eben zitiert werden und auch einige Filme, in denen Lee Van Cleef mitgespielt hat. Also anders als in für eine Handvoll Dollar, wo wir ja einen Ostfilm hatten mit dem japanischen Vorbild, haben wir hier jetzt tatsächlich eine Art Best-of von Western aus den 40ern und 50ern an vielen Stellen.
Was ja auch nochmal dafür spricht, dass Italo-Western ja wirklich ein eigenes Genre ist.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Das ist schön, wie Mortimer so ganz in aller Seelenruhe sein Revolver zusammenbaut mit diesem Stütz.
Ja, mit dem Gewehrkolben ist das.
Genau, mit diesem Gewehrkolben. Und anlegt in aller Ruhe und dann mit einem Schuss ihm einfach direkt in den Kopf schießt. Auf Distanz.
Ja.
Und schon sehen wir, er kassiert das Kopfgeld, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Mit dieser schönen, ich weiß gar nicht, was das war für ein. War es eine Maultrommel oder eine Gitarre, was da jetzt kam in dem Moment, dieser Soundeffekt?
Ja. Und hier muss ich einmal kurz den Schatten von ihm ansprechen.
Ja.
Der ja wirklich wie nach Clint Eastwoods Rolle schon anmutet.
Ja.
Und jetzt erfahren wir schon, dass ein anderer
Eastwoods Kopfbeljäger Figur wird auch, ja auch noch eingeführt mit dieser Stütze an der Hand.
Genau, ja.
Im Original heißt er ja Manco, also der Einhändige quasi.
Aber wir haben doch erst in diesem Film wirklich einen Namen zu Manko, ja, ne? Also weil im ersten Teil war das ja noch nicht so.
Ja, das ist richtig. Und da gab es auch wohl Rechtsstreitigkeiten zwischen den ehemaligen Produktionsfirmen, mit dem hier jetzt, wo dann richterlich entschieden wurde, dass die Art, wie Eastwood hier gekleidet ist und wie er die Rolle anlegt, dass das keine markenrechtlich geschützte Figur ist, sondern so allgemeingültig, dass er es auch in dem Film spielen kann. Also da gab es tatsächlich Rechtsstreitigkeiten.
Okay, ich muss hier gerade noch mal die bildliche Vorstellung von Manco noch mal kurz besprechen. Wie die Kamera von unten nach oben schwenkt, wir sein Kostüm sehen und dann aber sein Gesicht immer noch durch den Hut verborgen ist. Sich dann den Zigarillo anzündet und dann erst den Kopf nach oben neigt und dann sozusagen wir sein Gesicht sehen können. Finde ich sehr, sehr schön gemacht.
Ja, für die Ausstattung des Saloons gab es übrigens von Leone eine Regieanweisung an die Setbauer, nämlich die Leute sollen da drin ersticken können. Also so viel Rauch, Zigarren und Zigarettenrauch wollte er da drin haben. Deswegen ist das so verraucht, diese Kneipe. Mhm.
Das ist aber auch ein gutes Stichwort. Auch gerade, was wir jetzt wieder sehen. Feuer spielt ja hier auch in dem Film eine wirklich wichtige Rolle. Weil es immer wieder darum geht, wer gibt wem Feuer, wo geht Licht weitergegeben und so.
Explosion. Haben wir ja dann auch noch mal, wenn Eastwood später den einen Typen befreit aus dem Knast.
Ja, auch dieses später kommen ja noch hier das Spiel mit dem Streichholz dazu und so weiter.
Und auch mit dem Safe ja dann auch noch mal.
Das hier ist ja jetzt einfach nur noch so ein reines, also ich meine, das ist jetzt nicht mehr ein Glücksspiel, sondern jetzt wird dieses Glücksspiel an dem Tisch zu einem Psychospiel.
Ja.
Und wir sehen auch hier wieder viele Dollars
allerdings auf dem Tisch. Ist übrigens recht unrealistisch, wie er da sitzt, wenn er weiß, dass er ein 70.000 Dollar Kopfgeld hat. Auf ihn.
Na gut, vielleicht fühlt er sich da ja sicher.
Ja, aber auch dann würde ich nicht mit dem Rücken zum Eingang stehen. Da kann ja jeder Typ reinkommen und sein Glück versuchen. Ich meine, wenn ihn die anderen danach umbringen, ist es ja egal für ihn. Dann ist er trotzdem tot, wenn er reicht ja ein glücklicher Schuss. Das sind übrigens keine authentischen Spielkarten. Diese großen Zeichen in den Ecken gab es damals noch gar nicht. Das sind moderne Spielkarten.
Okay, ja. Das ist auch witzig, ne?
Ja, das ist auch ein schöner Gag, der jetzt kommt gleich.
Ja. Und auch schön, dass das Fenster bei dem Barbier kaputt war, da wo sein Kollege reingeguckt hat.
Ja, so wie bei dem Fahrkartenschalter in Tucumcari. Mhm.
Karten werden abgelegt. Und jetzt auch wieder dieses, einfach nur mit den Augen, einfach nur gucken.
Drei Asse schlagen, drei Könige. Tja, das ist die entscheidende Frage, die hättest du vorher stellen müssen.
Warum spielen wir eigentlich?
Ja.
Und jetzt haben wir das allererste Mal was von Manco gehört, ne?
Ja, ich glaube, ja. Moment, er hat ja gerade schon beim Zigarillo schon was gesagt.
Genau, ja, du hast recht.
Aber jetzt sehen wir vor allen Dingen, wie er mit einer Hand diesen Faustkampf bestreitet.
Genau, das ist wahrscheinlich auch noch, weil er ja sozusagen als er eben so vorgestellt wurde, als so ein einarmiger.
Ja, und die Hand ist ja verletzt auch.
Genau.
Also deswegen hat er ja diesen Schutz. So, jetzt haben wir den Payoff sozusagen von der Friseurszene.
Wirklich schön. Und wir sehen jetzt auch irgendwie zwei Einstellungen später, dass Manco über den Spiegel nach hinten gucken konnte zur Tür. Und auch ein ziemlich guter, schneller Schütze ist. Das haben wir jetzt auch nochmal gesehen.
Und vor allen Dingen natürlich auf die typische Italo-Western-Art schießt, indem er gar nicht mal den Abzug drückt, sondern vor allen Dingen immer nur den Kolben nach hinten haut.
Genau. Und jetzt so aus der Hüfte auch sehr schön den Colt wieder einstecken, ne?
Ja. Ist übrigens derselbe Poncho wie im ersten Teil. Mhm. Und hier haben wir jetzt so eine zynische Szene, wo der Sheriff als komplett inkompetent dargestellt wird. Aber auch das System als solches, als eines mit falschen Anreizen dargestellt wird, indem er eben sagt, ne, er bekommt für seine Arbeit so viel wie Monko für diesen einen Verbrecher in 3 Jahren nicht. Und Monko muss nichts tun, als durch die Gegend zu reiten und Leute zu erschießen. Ne? Also das sind ja eigentlich bezahlte Auftragsmörder, mehr oder weniger.
Genau.
Diese Kopfgeldjäger.
Ja. Das zeigt ja wirklich auch nochmal, wie kaputt das System ist. Oder eigentlich diese Willkür und diese Wildnis.
Genau. Im Prinzip, sie müssen nur einmal einen Fehler machen und den Falschen vielleicht erschießen und landen dann selber auf diesen Steckbriefen,
ja,
wenn sie Pech haben.
Jetzt gerade beim Aufsatteln oder beim Aufsteigen hat man gesehen, dass Clint Eastwood seinen rechten Fuß nicht in den Tritt reingekriegt hat.
Ja. Ja, und jetzt wird die dritte wichtige Figur nach unseren beiden Protagonisten, wird jetzt der Antagonist noch einmal vorgestellt. Mit El Indio.
Wir sehen auch erstmal nur, es ist Nacht und wie genau. Männer an einem vergitterten Fenster hoch.
Wobei das, glaube ich, auch wieder mal Day-for-Night-Shootings sind. Wenn ich mir das so angucke.
Das kann gut sein.
Ja.
Wir hören in der Ferne einen Kojoten oder einen Hahn. Und wir sehen zwei Personen in einer Zelle.
Ja.
Und der Zellengenosse guckt raus, er hat irgendwas mitgekriegt. Und
hingegen El Indio noch völlig ruhig ist. Beziehungsweise man könnte ja zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar meinen, dass er derjenige ist, der rausgeholt wird und der Typ, der da pennt, nichts mitkriegt gleich.
Genau, wobei er da auch so ein bisschen wie tot liegt, ne?
Ja, und wir sehen hier schon das Modell vom Safe aus der Bank von El Paso.
Richtig, den er irgendwie aus einem Stück Stein oder Mauer, glaube ich.
Ja, so ganz klar weiß ich es auch nicht, was das sein soll. Gerade eben sah mir das so aus, als ob er da was kneten würde.
Ja, ich glaube, er hat mit so einem kleineren Stein einen größeren Stein bearbeitet.
Ja, ja, kann auch sein, ja.
Und wir hören jetzt schon so eine Anmutung an diese Spieluhrmusik.
Ja. Genau, die ja immer wichtiger wird im Laufe des Films. Bis zum Finale dann hin.
Genau. El Indio liegt immer noch völlig regungslos.
Ja.
Während seine...
Man sieht nicht mal, ob er überhaupt... Doch, man sieht nur, man sieht gerade so, dass sich der sich die Brust hebt.
Ja, er atmet also noch, ja.
Ja. Selbst jetzt, wo seine Bande drin ist, fängt er jetzt erst an, überhaupt die Augen zu öffnen. Und man sieht schon in diesem ersten Augenblick, das sieht irgendwie nicht so ganz gesund aus.
Ja. Er hat sehr, sehr glasige oder
ja.
Glasige Augen und verschwitztes Gesicht.
Ja. Macht auch nicht den Eindruck, als selbst jetzt wirkt es so ein bisschen, als ob ihm noch nicht ganz klar wäre, was eigentlich passiert.
Ja, er braucht auch erstmal eine Waffe wieder, ne? Damit ist er ja wieder vollständig. Hat er die jetzt eigentlich gekriegt oder hatte er die schon? Nee, die hat er gekriegt.
Nee, die haben sie eben rübergeschmissen gerade, ja.
Ja, und damit ist er ja quasi wieder jetzt vollständig.
Ja.
Jetzt verabschiedet er sich von
seinem Amigo.
Ja, dem Zellengenossen und er schießt ihn.
Das ist auch eine sehr schöne Einführung eigentlich, ne? Dieses ungesund Aussehende, dieses halbfertige Aussehende und dann gleich im nächsten Moment erschießt er erstmal seinen Zellengenossen.
Und nimmt auch dieses Modell mit.
Ja, das man ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich einschätzen kann, was das bedeuten soll.
Also ich muss auch sagen, wenn ich nicht wüsste, dass es ein Modell ist, hätte ich das auch als solches nicht erkannt. Ich hätte eher gedacht, das ist eine Schachtel oder so und da ist irgendwas drinne.
Ja.
Und jetzt ja, gut, ist es aber auch so gut, ganz kurz, dass er seine Leute vorschickt runter. Ja. Das zeigt ja auch, er ist der Obermako, der El Indio.
Ja, klar. Ich meine, muss ja eine wichtige Person sein, wenn die da mit 10 Leuten oder was das da sind, kommen, um den zu retten oder zu befreien.
Ja. Und man muss auch sagen, sehr viele Menschen sterben jetzt gerade schon in diesem Teil.
Alles in allem sind wir bei 46.
Ja?
Oh, okay. Bodycount in diesem Film, ja. Ist ganz schön viel.
Das ist schon viel, ja. Aber das muss man auch sagen, ich finde, er ist deutlich weniger blutig als der erste Teil. Mhm. Weil mehr mit, es wird geschossen.
Also die Tode sind deiner Ansicht nach weniger brutal.
Ja, ich meine, sie sind halt nicht so
weniger exploitativ.
Genau, richtig, das meine ich, ja. Das war ja im ersten Teil, glaube ich, ein bisschen anders, also gerade auch mit diesem mit dem Whisky-Fass oder was das war. Da war ja richtig viel los und auch, ich meine, wir sehen hier auch Blut, aber nicht so nicht so übertrieben, sage ich
verstehe,
mal.
Verstehe. Ein Teil dieses Gefängnisses ist übrigens eine Stierkampfarena. Mhm. Und ich behaupte mal, dass das jetzt Szenen sind, die in dieser Stierkampfarena gedreht wurden, so wie das da aussieht.
Ja. So, und jetzt kommt nochmal, jetzt lernen wir El Indio nochmal ein bisschen genauer kennen, indem er einen der Wachmänner mit einer Waffe bedroht und ihm sozusagen erklärt, ja, ich lasse dich nur am Leben, damit du allen erzählen kannst, was hier passiert ist.
Genau, und jetzt ein völlig irres Lachen abdriftet.
Genau, was ich sagen muss, das gibt's ja später nochmal, so irres Lachen. Das, sowas mag ich nicht. Also das ist so, es wirkt so gespielt. Ich meine, natürlich ist es gespielt, aber es wirkt so gespielt.
Es wirkt unnatürlich, meinst du?
Unnatürlich, genau. Ja. Aber
jetzt finde ich sehr schön, pass mal auf, worauf die beiden jetzt jeweils hingucken auf dem Plakat.
Hm? Ja, also genau.
Erst auf das Bild und Monko guckt auf die Belohnung, während hingegen Colonel Mortimer guckt aufs Bild, guckt auf den Namen und tot oder lebendig. Ne? Also da wird schon angedeutet zum ersten Mal und auch jetzt hier mit diesem Zusammenschnitt.
Ja. Was die Motive sind, ne?
Genau, für Mortimer geht es jetzt in diesem Fall nicht ums Geld.
Ja, und da sehen wir auch schon die Uhr.
Genau. Und das Hauptquartier sozusagen der Bande. Und das schreiende Kind hier übrigens ist tatsächlich Leones Tochter gewesen.
Ah ja. Okay. Und El Indio ist natürlich jetzt sauer, er kommt nach Hause und alles ist irgendwie, also er war ja auch lange weggesperrt und alles ist irgendwie den Bach runtergegangen.
Genau.
Und El Indio ist sehr, sehr sauer und erkundigt sich, wie alt das Kind ist. Und 18 Monate ist das Kind alt und genau die Zeit, wie er weg war. Ja. Und was wir jetzt da noch nicht genau gesehen haben, ist, also wir sind ja jetzt in der Kirche.
Ja.
Und da haben wir wieder so ein, so eine religiöse Umgebung. Wir hatten ja schon die Bibel. Mhm. Jetzt ist das Hauptquartier. Und Klaus Kinski haben wir gesehen.
Genau. Der ja später noch seine große Szene kriegt in diesem Film.
Genau.
Und jetzt hören wir die Melodie das erste Mal.
Und komisch, weil die Uhr ja schon auf ist, ne? Hm. Ich muss sagen, ich habe mich gefragt, gibt es so eine Uhren überhaupt? Also passt in so eine Taschenuhr eine Spieluhr rein?
Puh, da bin ich jetzt echt überfragt. Aber sehr schön auch, wie diese eigentlich ganz nette Melodie gleich schon mit Tod und Gewalt zusammengeführt wird.
Ja, vor allem auch gegen Frauen und Kinder, ne?
Ja.
Aber wir haben es nicht gesehen und wir sehen auch jetzt die Toten nicht mehr, ne? Die sind außerhalb des Bildes, die liegen irgendwo anders.
Ja.
Genau. Und jetzt haben wir das allererste Mal ein Duell.
Genau.
Und das Duell ist ja irgendwie auch so eine, eigentlich ist das Duell in dieser Wildnis oder in dieser wilden Gegend eigentlich eine Art Zivilisation, also ein Hauch von Zivilisation, weil es ja irgendwie nicht um Hinterhältigkeit geht, sondern um Timing und um Können. Also irgendwie versucht man bei dem Setting eines
Duells.
Im Prinzip
geht es ja bei so einem Duell darum, das Gesetz auszutricksen, ne?
Ach so, wegen Notwehr, Logik, ne? Ja.
Genau, das ist ja die Logik hinter diesen Duellen im Western. Auch schön, wie sich diese Musik jetzt immer mehr aufbaut und immer mehr, wir haben zuerst die Story immanente Musik aus der Spieluhr gehabt und jetzt kommt diese orchestrale Musik, die sich immer stärker aufbaut, die natürlich nicht mehr innerhalb der Story stattfindet, sondern nur noch innerhalb des Films. Mhm. Ja, und gleichzeitig noch diese Orgel jetzt, die natürlich das Kirchenambiente wieder einführt. Mhm.
Und jetzt einfach auch, das kennen wir ja schon auch aus dem ersten Film, Gesichter gegeneinander schneiden. Also nicht nur die beiden Kontrahenten, sondern auch die anderen Banditen, die Zuschauer sozusagen.
Ja, dieses Zelebrieren, dieses Herauszögern des entscheidenden Moments im Duell.
Ja, Klaus Kinski nochmal groß.
Genau. Und jetzt hört diese orchestrale und kirchliche Musik auf und wir gehen wieder zurück zu der Spieluhr.
Genau. Und man hört sie wirklich fast gar nicht mehr.
Genau.
Ja.
Und wenn sie endet, endet auch der Schuss. Also im Prinzip wird hier ja das Finale vorweggenommen.
Ja, genau. Du hast recht. Ja, das finde ich ein guter Punkt. Ich meine, wir wissen ja noch nichts über die Hintergründe, warum El Indio so ist, wie er ist. Aber das ist, kann jetzt auch nicht die, natürlich die, die Erklärung dafür sein. Weil ich meine, von dem, wo er gekränkt ist, ich meine, da hat er sich ja, ich meine, da hat er selber schon ein Verbrechen begangen.
Ja, ja gut, und jetzt sehen wir hier schon mal, dass er offenkundig irgendwas zum Rauchen braucht, was nicht wie eine normale Zigarette wirkt.
Ja, man muss auch sagen, in dem Moment wirkte er wieder sehr, sehr schwach und labil. Dadurch, dass er sich sofort hinsetzt und jetzt auch, jetzt hat er den Zug genommen und lässt seinen Kopf nach hinten fallen. Ja. Und muss erstmal ein bisschen abschalten.
Ich finde es auch interessant, wie er die Zigarette hält.
Ja, irgendwie so ganz tief.
Ja, vor allen Dingen zwischen dem Mittelfinger und dem Ringfinger. Ne? Mhm. Normalerweise hält man die ja zwischen dem Zeigefinger und dem Ringfinger, wenn man raucht. So.
Mortimer geht jetzt in eine Bank. Wir haben, glaube ich, nicht gesehen, in welche. Ne? Also wir wissen es eigentlich noch nicht.
Genau, nee. Aber es geht ja eigentlich eben nur darum herauszufinden, welche Bank El Indio überfallen wird, letzten Endes. Mhm. Das ist ja das ist ja letzten Endes der Plan, den er dahinter hat. Mhm. Also verstehe ich jedenfalls diese Szene.
Ja. Also er gibt sich jetzt quasi als Kunde oder als Interessent aus, ne?
Mhm, genau.
Was ja auch interessant ist, das kommt mir jetzt gerade auch so, ist, dass das im Prinzip hier die ganzen Bankiers oder auch später der Mann, der den Telegrafen bedient, der Ältere, dass das so die Bürokraten sind. Und die werden alle immer so als schwach und irgendwie so als nicht diese harten Typen dargestellt, sondern eher so als diese, die versuchen sich halt irgendwie mit Hilfe der Bürokratie durchzuschlagen. Mhm.
Was wir auch gerade sehr schön hatten, war, wo Van Cleef gefragt hat, wenn ich eine Bank überfallen würde, bei welcher würde ich es auf keinen Fall versuchen, wie der Direktor in dem Moment die Tresortür zugeschlossen hat hinter sich. Und offenkundig angefangen, misstrauisch zu werden.
Genau, richtig. Und aber auch toll, wie er das dann löst, diese Angst, dass er sagt, ja, ich werde Ihre Ankunft direkt per Telegramm übermitteln. Um halt zu prüfen, was hat der eigentlich vor, ne?
So, El Paso, die Stadt, die wir hier sehen, ist komplett designt worden von Carlos Simi, also dem Production Designer, dem Setbauer. Und die war so gut, dass man sie dann auch später nochmal in Zwei glorreiche Halunken wiederverwendet hat und auch in verschiedenen, und auch tatsächlich wohl bis heute steht, dieses Set.
Das muss ich auch sagen. Ich finde, die haben ja, ich glaube, hauptsächlich in Spanien,
ja.
Und Almeria. Auch in Cinecittà haben die gedreht. Und ich muss sagen,
genau.
Ich finde, es sieht so nach Wilder Westen aus. Also das ist wirklich, kulissenmäßig ist das wirklich top.
Ja, also da hat man, da haben diese, diese Location-Sucher ganz interessante wirklich ganz gute Arbeit geleistet, mhm. weil sie wirklich da Gegenden in Spanien gefunden haben, die so aussehen mhm. wie der Westen.
Mhm. Ja.
Auch schön, wie dieser junge Clint Eastwood hier abzockt.
Mhm.
Zumindest solange Eastwood das zulässt.
Und auch so alberne Infos, die er da kaufen muss, mhm. ne?
Ja gut, so schlecht sind die ja in dem Moment noch nicht, ne? Also, dass ein Fremder da ist, weiß er ja zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Mhm.
Und dass er da wohnt, gut, kann man sich denken, wenn er da rauskommt, aber er scheint ihm ja sogar direkt das Zimmer schon gesagt zu haben, der Junge.
Mhm.
So verstehe ich das jedenfalls. Ja, die beiden sind natürlich auch eher Witzfiguren.
Mhm.
Die beiden Hoteliers.
Und auch irgendwie sowas wie DSGVO ist da wahrscheinlich auch egal, ne?
Ja,
gut, jetzt kann er da so dem, einfach.
Den Begriff Datenschutz gibt es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ja.
Auch schön. Wir hatten ja diese sehr, sehr harte Einführung von Mortimer
mhm.
und diese ja eher spielerische Einführung von ihm hier.
Mhm.
Und jetzt sehen wir aber, er kann genauso hart sein, wenn er es muss. Ne? Wenn er eben da diesen Namen einfach ausradiert und sagt, durchstreicht und sagt, jetzt ist das Zimmer frei.
Ja, also Monko hat sich jetzt selbst eingebucht und schmeißt einen anderen Gast raus. Ja. Der Gast kommt jetzt auch ganz erbost. Wir wissen gar nicht, was oben passiert ist. Ne? Wir haben es ja auch nicht gesehen.
Genau.
Wir sehen nur, dass der Gast...
Wir wissen, dass es ungefähr so 10, 15 Sekunden gedauert haben muss.
Mhm. Martinez hieß der Gast.
Und wir sehen ja jetzt schon, wie viel Angst er hat, dass er noch immer sich im Hotel aufhält, wenn Eastwood runterkommt.
Ja. Und er hat ja, Martinez hat ja gesagt, er muss abreisen. Er hat noch was, ich muss noch was erledigen, ne? Also diese Ausrede.
Ja.
Und auch natürlich demütigend, dass er ihm noch sozusagen seine Unterwäsche hinterher schmeißt.
Mhm. Auch schön, wie er die Tür mit dem Fuß schließt.
Ja. Und Monko holt sich den Steckbrief nochmal raus. Mit einer Hand, ne?
Genau. Mit der rechten schießt er ja eigentlich fast nur.
Ja, und das soll wahrscheinlich auch noch die Verletzung sein, ne? Aus dem ersten Teil.
Ja, so ganz klar ist, eigentlich ist es.
Oder also,
es ist nicht dieselbe Figur, ne?
Ach so,
es ist
okay,
auch nicht dieselbe Figur, ne?
Ja,
also,
ja,
es ist einfach.
Mhm.
Das ist ja sogar höchstrichterlich in diesem Streit entschieden worden, dass das eben nicht dieselbe Figur ist.
Nee, klar. Ja, er ist ja auch jetzt nicht mehr der Fremde, sondern er ist einfach nur ein Kopfgeldjäger.
Ja.
Und hier wieder die Spielerei mit der, alle können natürlich da unfassbar gut schießen, ne?
Ja, vor allen Dingen ist jetzt so die letzte Hauptfigur, ist er ja nicht, aber vielleicht die wichtigste der Nebenfiguren, die jetzt hier noch hinzukommt.
Gorgi, meinst du?
Genau. Der ja so im Prinzip die zweite Hand von El Indios Bande ist. Und der ja später auch der Einzige sein wird, der El Indio oder der merkt, dass El Indios Weg offenkundig völlig in den Wahnsinn gedriftet ist und der dann ja El Indio Kontra geben wird. Kurz vorm Finale. Das finde ich nämlich eigentlich auch sehr schön in diesem Film, wie man sieht, dass El Indio, der ja von Anfang an als so ein bisschen irre eingeführt wird, offenkundig immer wahnsinniger wird in diesem Film.
Ja, auch zum Beispiel jetzt sein Kostüm gerade, ne?
Ja.
Der könnte ja auch aus so einer Irrenanstalt oder aus so einem Krankenhaus oder was entflohen sein, mit diesem weißen...
Ja, so ein Krankenhemd, ja.
Ja.
Ne, und während dieser Plan, den er jetzt hier ausheckt, zwar hoch ambitioniert ist, aber aufgrund seines Geheimwissens durch seinen Zellenkameraden noch irgendwie halbwegs funktionieren könnte, wird das ja später immer wahnsinniger und er dezimiert ja seine Bande später selber fast, indem er die gegeneinander alle ausspielt, dann sobald sie sobald sie Mortimer und Monko gefangen genommen haben.
Ja, ja. Also ich finde, was die Stärke von diesem Film ist, oder eigentlich ja auch schon von dem vorigen, aber hier wird es noch mal deutlicher, dass es nicht, dass man nicht aufteilen kann in Gut und Böse oder Protagonist, Antagonist, sondern es ist einfach, darum geht's nicht, ne?
Man kann höchstens in schlecht und wirklich böse unterscheiden.
Zum Beispiel, ja, ja, ja.
Auch sehr schön gerade, wo wir nochmal über das Thema Religion haben, wie ja auf die auf das Pult, wo normalerweise ja dann die Bibel liegen würde, den Grundriss von der Kirche, von der Bank legt und wie er jetzt dann auf die Kanzel steigt, während er seinen Plan verkündet. Und wir sehen tatsächlich, dass das Dach großenteils fehlt.
Und was auch cool ist, er spricht von einem Tischler.
Genau.
Ja, ich meine, das kann natürlich auch so Anspielung auf Jesus als Zimmermann sein, ne, wenn er von der Kanzel jetzt verkündet.
Durchaus.
Und er nimmt natürlich jetzt auch sozusagen seinen Platz als Führer ein, also Führer der Gruppe, indem er sozusagen auf die Kanzel geht und da sozusagen den Prediger spielt.
Genau. Und sie auf den Plan einschwört, ja.
Und was ja auch noch witzig ist, das können wir ja auch schon mal hier vorwegnehmen, dass wir später den Propheten auch noch treffen.
Ja, so eine Umkehrung oder eigentlich so eine Perversion eigentlich des Gottesdienstes, den wir jetzt haben.
Ja, stimmt. Eigentlich machen die, und vor allem die halten ja sogar zusammen Mahl. Also irgendwie feiern die wirklich gerade Gottesdienst. Ja. Und wir haben wieder die Kirchenmusik, die sich so einspielt, so leise im Hintergrund.
Genau.
Und man sieht auch ein bisschen den Wahnsinn in El Indios Augen.
Ja. Also wirklich gut gespielt auch von Gianmaria Volonté, der übrigens immer noch kein Englisch konnte in diesem Film.
Ah, ja.
Und der hat zwar diesmal aber seine englischen Passagen eingesprochen, aber nur mit dem man sie ihm Wort für Wort vorgesagt hat, okay. Satz für Satz.
Und ich habe jetzt gerade 14 Gefolgsleute gezählt. Kommt das hin?
Ja, kommt schon, kann sein, ja.
Ja, also es kommt nicht ganz hin mit 12 Jünger oder so, also das.
Ja. Na gut, wenn du Luigi Pistilli noch als Judas hinzuziehen willst, weil er sich ja später gegen ihn wendet.
Okay, ja, da könnte man schon den Vergleich wieder ziehen. Ne? Ja.
Auch schöner Schnitt jetzt vom von dem Modell auf den echten Schrank sozusagen. Mhm. Ja. Und der Präsident oder der Direktor der Bank von El Paso ist Carlos Simi, der Set-Designer.
Cool. Und ich muss sagen, der wirkt auch ein bisschen weniger Bürokrat. Also der Direktor, der hat so ein bisschen mehr Standing als die anderen Leute der Bank.
Er ist ja auch ein Bastler im wirklichen Leben, ne?
Ja, genau, vielleicht kann er das deshalb gut verkörpern. Aber wenn man mal überlegt, die Bank ist ja total abgesichert, ne, mit diesen Gittern. Mhm. Und wir wissen ja jetzt schon, dass dann letztendlich nur die Rückwand kaputt gemacht werden muss. Das ist schon sehr, sehr komisch, ne? Also das Sicherheitskonzept
ist halt, dass keiner weiß, wo der Tresor wirklich ist und alle den falschen Tresor klauen würden.
Ne? Ja, okay, ja.
Das ist ja das eigentliche Sicherheitskonzept.
Täuschung, ne?
Ja.
So, und Monkos Laufbursche beobachtet natürlich jetzt, wie die Fremden in die Stadt kommen. Und wir haben wieder die Postkutsche gesehen, diese rote. Da sehen wir sie auch wieder.
Genau.
Und Monko wird informiert, dass Fremde kommen. Und das ist jetzt auch nochmal ein interessantes Detail. Diese Dame, die da hinterm Tresen steht, die irgendwie wahrscheinlich die Frau von dem Laden ist.
Ja, genau.
Sich einmal kurz zurechtrichtet, in den Spiegel blickt, weil sie weiß, dass Monko runterkommt.
Genau.
Und eigentlich sind auch schon die Kinder in dem Ort sehr, sehr gerissen, weil der Junge jetzt für jeden einzelnen Fremden sozusagen 50 Cent oder was verlangt.
Versucht zumindest.
Ja. Und trotzdem, wenn er an Schlawittchen gepackt wird, sagt er noch, ja, das kostet dann $2. Hm. Also eigentlich kann man dem Jungen nichts vorwerfen, weil die Welt ist ja so. Hm. Ich meine, es gibt Kopfgelder pro Person und er rechnet einfach auch 50 Cent pro Person, also pro Info.
Ja, er macht ja das, was Eastwood selber am Ende des Films auch macht.
Genau, richtig. Also eigentlich zeigt das auch nochmal, wie verloren eigentlich diese Welt dort ist, dieser wilde Westen. Weil das einfach weitergegeben wird an die nächste Generation.
Ja. Ja, und hier treffen die beiden, unsere beiden Hauptfiguren das erste Mal aufeinander, ohne es zu wissen.
Richtig. Und jetzt müssen wir mal drauf achten, was mit dem Feuer passiert. Deswegen hatte ich das vorhin nochmal erwähnt. Das finde ich halt so super. Weil Mortimer jetzt einmal das mit dem Streichholz an dem Körper von Wild macht.
Genau, an dem Buckel.
Ja, genau, richtig. Ja. Also es ist ja nie, das ist ja in mehrerlei Hinsicht eine Demütigung.
Hm. Das sieht man ja auch schon, wie wie Kinski offenkundig auch sehr gut zu El Indios Bande passt, indem er offenkundig fast genauso verrückt zu sein scheint wie der Bandenchef.
Ja, und das
und auch schon beinahe zur Waffe gegriffen hätte. Ne?
Genau. Und man muss ja auch sagen, das kommt in der Bande sehr sehr gut raus, dass sich die einzelnen Protagonisten der Bande nur stark fühlen, weil sie halt als Bande unterwegs sind. Allein sind die total verlorene Seelen.
Ja.
Und das ist natürlich klasse, wie jetzt sich Mortimer das Feuer von Wild Cigarillo schnappt.
Hm.
Das ist ja wirklich auch wieder Psychospiel. Und Ähnliches hat ja Monko vorhin auch gemacht.
Genau.
Ja? Und Monko beobachtet das natürlich alles auf Distanz, an diesen Pfeiler gelehnt.
Und denkt sich, was ist das denn für ein Typ? Wenn du lebensmüde wirst, dann aber nicht in meinem Lokal. Auch ein schöner Satz.
Ja. Man hat gerade bei Monko fast ein Grinsen erahnt.
Ja, ja.
Also,
ja, da ist ja auch eine gewisse Wertschätzung der beiden füreinander. Das sind ja.
Ja, sie sind sich ähnlich, ne? Sie sind sich ähnlich.
Weil im Prinzip hat ja Mortimer ähnlich agiert jetzt wie Monko, haben wir ja schon gesagt, mit dem Zigarillo, aber auch dieses direkte Konfrontieren und dieses. Mal gucken, wann dir was auffällt, wer ich bin. Was ja er dann beim Kartenspiel gemacht hat.
Also wir sind bei der Bank von El Paso und ich frage mich, wann die eigentlich Feierabend machen. Wann das sein soll. Weil jetzt ist der Wachmann, der sich einschließen lässt in der Bank, der ist gekommen. Und die Patrouille beginnt ihre Runden um die Bank. Und wir haben eigentlich Mittagssonne.
Aber vielleicht ist ja auch nur Mittagspause. Oder es ist Freitagmittag und die machen jetzt zu bis Montagmorgen.
Ja, oder die haben immer nur vormittags auf.
Kann auch sein. Da wird ja nicht so viel passieren dann meistens in der Zeit.
Naja, aber Wild sehen wir wieder. Und er zählt und der andere.
Alle zählen, ja.
Genau, zählt auch. Finde ich eigentlich
auch
ganz
schön,
cool gemacht.
Wie diese großen Gesichter dann neben diese weiten Aufnahmen geschnitten sind.
Ich finde, ich glaube, es ist ein Trick, oder?
Vermute ich auch.
Sieht sehr nach Trick aus.
Oder es sind ganz spezielle Linsen, die man da genommen hat. Aber
ja.
Ich denke auch eher. Also zumindest das, was wir gerade gesehen haben mit Luigi Pistilli, das sieht für mich sehr nach.
So, jetzt sehen wir Mortimer mit einem Fernglas die Szene beobachten. Und was ich da komisch finde, das erste Mal Fernrohr hier auch, hier genauso, sehen wir, das ist ein Fernrohr. Ne? Und das ist auch nah dran.
Ja.
Und hier auch, das ist nah dran. Aber gleich sieht es überhaupt nicht mehr nach Fernrohr aus. K- Okay, jetzt schwenkt er runter und da war, glaube ich, das sah aus, als wäre da ein versteckter Schnitt gewesen.
Das kann durchaus sein.
So. Jetzt haben wir wieder eine ganz normal. Jetzt guckt er ganz normal rüber und guckt aber in ein Fenster. Ne, jetzt zum Beispiel. Das sieht nicht mehr so nach Fernglas aus. Das ist einfach nur ein Schwenk.
Es ist nicht mehr so nah wie gerade eben, wo er da stand.
Genau, ja, richtig. Und das reißt so ein bisschen raus.
Oder er hat es vielleicht jetzt anders eingestellt. Er kann es ja, glaube ich, ein bisschen einstellen, wenn ich es richtig sehe. Oder?
Ja, ich weiß, ich kenne diese Funktion nicht, dieser Fernrohre. Aber das ist natürlich ein richtig geiles Bild. Und voll nah.
Mit dem Feldstecher.
Genau, ja. Vor allem auch, dass er überhaupt nicht reagiert. Also Monko starrt einfach völlig seelenruhig weiter.
Ja, jetzt grinst du ihn.
Jetzt grinst du ihn auch an,
ja. Ja, und hier haben wir die einzige Möglichkeit, ein bisschen die Zeit einzuordnen, indem wir ja hier sehen,
72?
Juni 1872.
Ja.
Was übrigens nochmal ein Anachronismus ist, weil 1872 konnte man noch keine Zeitung mit Fotografien.
Ach, okay.
Drucken.
Ja. Und auch witzig, Mortimer hat ja jetzt Recherche gemacht, er hat ja quasi gegoogelt, ne?
Genau.
Ja. Und das ist auch schön, wie unterschiedlich die beiden recherchieren. Also Mortimer geht sozusagen zur Zeitung und guckt ins Archiv.
Ja.
Und blättert alte Ausgaben durch. Und Monko findet diesen Alten, der als Prophet genannt wird, der ja auch witzigerweise auch bei Für eine Handvoll Dollar den Sargbauer gespielt hat, ne?
Genau, das ist der Sargtischler. Also und wieder dieser Österreicher.
Und der ist super irre. Und vor allem das Tolle ist, dass diese Figur, die ist ja relativ zeitlos, ne? Weil das könnte ja auch eigentlich eine Figur in einem aktuellen Film sein. Also ein Verrückter, der so ein bisschen was erzählt, ja, als die Eisenbahn gebaut wurde und so weiter, da wurde mir mein Land weggenommen. Da haben die gesagt, nee, ich verkaufe mein Land nicht. Und dann wurde einfach auf dem Nachbargrundstück gebaut und jetzt hat er die Eisenbahn direkt vor der Haustür, ne? Das ist ja ein reales Problem. Und jetzt sehen wir wirklich die Eisenbahn, oder wir sehen sie nicht, aber wir spüren das. Das ganze Haus wackelt. Genau. Und wir sehen sogar den Rauch.
Diesen Dampf.
Ja.
Ja.
Und das wirkt wirklich wie ein bisschen übertrieben, ne? Und sogar der Ofen fällt um. Und das Rohr fällt ab.
Ja, gut, ich würde sagen, das ist tendenziell halt eher als Gag gedacht.
Ja. Aber ich finde, es ist gerade so die Grenze. Ich finde, das ist gerade, weißt du, mehr ginge gar nicht, weil sonst wäre es lächerlich. Nee. Aber es war gerade so ausgereizt, dass es noch gepasst hat.
Dass es nicht den Gesamteindruck,
genau,
die Gesamtstimmung des Films torpediert hat.
So, und er hat ihn quasi rausgeschmissen und Monko will gehen. Aber eigentlich will er ja nicht, dass er geht. Er will ihm ja weiter seine Geschichte erzählen.
Ja.
Und es ist auch gut, dass der Prophet gar nicht ohne Colt zeigen kann, wie El Indio den Colt trägt. Achso, oder fragt er überhaupt nach El Indio oder fragt er nach Mortimer?
Nee, er müsste nach Mortimer ja fragen. Genau. Er will sich ja nach dem informieren. Mhm. Da, was ja, Colonel Douglas Mortimer.
Genau, ja.
Also da haben wir ja auch schon die Andeutung, dass Mortimer im Bürgerkrieg gedient hat. Also scheinbar, ne? Also wir erfahren hier ja eine mögliche Erklärung, warum Mortimer die Militärkarriere für die Kopfgeldjägerei eingetauscht hat. Aber wir wissen natürlich später, dass es nicht an der Eisenbahn lag, sondern
Aber es ist auch schön, wie er wieder zur Eisenbahn zurückkommt, ne?
Ja. Sehen wir den chinesischen Wäschereimitarbeiter. Die wir ja vorhin auch schon mal gesehen haben, also die Chinese Laundry im Stadtbild, wo Eastwood sein Hotel bezogen hat, da hat man es einmal gesehen.
Nicht ein bisschen Stereotyp?
Ja, klar. das ist ein Western-Stereotyp oder ein Western-Topos, diese chinesische Wäscherei. Ne? Das gibt es ja bei Lucky Luke auch ganz häufig.
Ja, okay, ja, stimmt.
Ne? Aber genau darum geht es ja auch in diesen Italo-Western, diese Topoi aufzunehmen. Ne?
So, die Kinder schauen sich natürlich auch ab, wie sie es, wie Erwachsene sich benehmen, ne? Indem sie sich unter dem Boden verstecken und beobachten, was jetzt passiert.
Ja, ist auch sehr schön, ein Dialog zwischen Leone und dem Drehbuchautoren, weil der Drehbuchautor noch nie einen Western geschrieben hatte. Und Leone meinte dann, ach, das ist eigentlich ein Kinderspiel. Schreib einfach, wie wenn erwachsene Männer Kinderspiele und Rituale aus der Kindheit nochmal neu spielen würden.
Sehr gut, ja.
Da passt natürlich dann auch gut, dass da die Kinder zuschauen. Mhm.
Und es ist auch schön, wie die beiden sich jetzt kennenlernen. Also erstmal gucken sie, wer kann dieses Psychospiel mit anderen Menschen am besten, am weitesten treiben?
Bevor sie ihn brechen?
Genau.
Liberty Music Hall heißt der Saloon.
Interessant, ja. So, und jetzt stehen sich beide gegenüber. Und man muss auch ehrlich sagen, man weiß nicht, was jetzt passiert.
Legen die sich gegenseitig um.
Und das auch, dieses um ihn herumgehen, das hat ja ein bisschen was Tierisches, oder? Wie so Hunde, ja, die sich beschnuppern.
Ja.
Passt natürlich auch voll in den Wilden Westen.
Ja, auch die Musik, die sich da aufgebaut hat. Jetzt sehen wir da diese, was man ja auch schon eher nur noch ironisch sehen kann, was ja in dem Moment nicht ernst gemeint ist.
Dieses mit den sich gegenseitig auf die Füße treten.
Ja.
Ja, der schwarze Schuh ist natürlich schön verdreckt jetzt.
Weil sie natürlich jetzt ausprobieren, wie weit kann ich gehen. Da siehst du, ne? Der Junge sagt, sie machen es genauso wie wir. Also das ist genau das, was im Dreh, was quasi im Schreibprozess eine Vorgabe war. Ich finde auch sehr schön hier diese Mischung aus dem Rotbraun von den Holz und von den Ziegeln und im Hintergrund dann dieses total bläuliche.
Ja, es ist eine sehr schöne Kulisse, muss man wirklich sagen.
Und in dem beleuchtet. Fall jetzt auch eine sehr schöne, genau.
Ja. Und man muss sagen, Monko hat als erstes geschlagen. Deshalb fiel ja Mortimer zum Boden und muss den Hut aufsammeln. Und jetzt kommt halt diese Spielerei mit dem Hut. Und ich muss sagen, es ist auch sehr, sehr cool, weil er, glaube ich, mehr als jetzt das zweite Mal geschossen, er schießt mehr als dreimal, wie man das eigentlich so vom Gefühl her erwarten würde. Und das geht unglaublich lang, diese Spielerei.
Ja.
Also bis Monko wirklich nicht mehr trifft. So weit weg ist er.
Genau. Da. Vor allen Dingen geht es auch so lange, bis also vor allen Dingen reizt das ja auch wirklich so lange aus, dass Mortimer immer noch nicht zurückschießt.
Genau.
Und damit, das, was man da oben gesehen hat, dieses Licht, kann, also es, ich habe gelesen, dass man irgendwo in dieser Szene mal bei Clint Eastwood ein Flugzeug sehen soll. Vielleicht war das das, weil ich habe sonst nichts gesehen, was darauf passen soll.
So, das war jetzt schon das, weiß ich nicht, vierte oder fünfte Mal?
Müsste das fünfte Mal sogar gewesen sein.
Ja. Und Mortimer spielt weiter, weil er natürlich wissen will, wer ist er, ne? So. Und jetzt hat er nicht mehr getroffen.
Ja.
Und Monko muss erstmal auch nachladen. Mortimer macht so seinen Hut so, also ganz grob sauber. Und er sieht unbeschädigt aus, ne?
Ja.
Und das ist, also er will ihn, glaube ich, gar nicht treffen, ne? Monko schießt ihm jetzt vor die Füße, ne?
Sondern
er will einfach
zeigen. Es geht ja nur zu gucken, wie er darauf reagiert.
Genau, ja. So, Mortimer zieht jetzt seine Waffe, hat nicht die lange Stütze dran gebaut.
Den Gewehrkolben, genau.
Ja. Und das ist natürlich jetzt physikalisch wirklich
unmöglich.
Ich vermute, also ich bin kein Experte, aber.
Ja, ich vermute, er würde beim Runterschießen vom Kopf nicht so hochfliegen, dass er jetzt da in der Luft schwebt.
Genau, vor allem eigentlich müsste der Hut ja auch immer weiter nach hinten fliegen und nicht immer nur nach oben. Aber der Eindruck ist natürlich, Mortimer
jetzt
ist
hatten wir auch,
besser als er.
Jetzt hatten wir auch wieder diesen kleinen musikalischen Einschub, den wir auch hatten, wo er das Kopfgeld genommen hat am Anfang.
Ja. Und aber auch schön, dass die beiden sich dann gegenseitig sozusagen begutachten, was die so für Waffen haben. Mhm. Also wie schön Monko jetzt die Pistole von Mortimer sich angeschaut hat.
Ja, und so eine Art Vater-Sohn-Mentor-Schüler-Beziehung sich so leicht aufbaut.
Ja, das wird ja gleich sogar Thema, ne? Mit dem hier, Mortimer sagt ja, er ist im Prinzip mit seinen Gewehren so alt geworden, wie er jetzt ist.
Was insofern interessant ist, weil, was schätze, wie alt war Lee Van Cleef während dieser Dreharbeiten?
Schwierig. 45?
40.
Ja, okay, ja.
Und gerade mal 5 Jahre älter als Eastwood in dem Fall.
Ja.
Aber die könnten durchaus auch 30 und 55 sein, wenn man die so anschaut.
Und ist auch interessant, dass jetzt die beiden Wilden, sage ich mal, also für uns sind sie ja beide noch wild, oder wir wissen, es geht ja nicht darum, ob sie gut oder böse sind, sondern dass die beiden jetzt auch versuchen, einen diplomatischen oder einen vertraglichen Weg, also eigentlich einen bürokratischen Weg zu finden, wie die beide ihre Ziele erreichen können.
Jetzt haben wir die Militärallegorie, die der Colonel natürlich ausführt nochmal. Auch schön, dass beide auch was Unterschiedliches rauchen. Zigarillo und Pfeife. Und auch so von den großen Figuren, die wir im Film sehen, auch eigentlich die einzigen sind, die jeweils den Zigarillo und eine Pfeife rauchen. Ne? Also im Hintergrund sieht man das zwar häufiger. Und Kinski hatte ja auch einen Zigarillo. Aber ne, alle drei, wenn man El Indio noch hinzunimmt, der ja Joints raucht, haben wir unterschiedliche Sachen, die die drei rauchen. Finde ich auch ganz interessant.
Ja, ja, ja,
also, dass sie über ihre Tabakware sozusagen oder über ihr Genussmittel hin nochmal sich unterscheiden immer.
Auch gut, die haben ja nur einen mündlichen Vertrag, ne? Da wird ja jetzt nichts aufgesetzt oder so, aber es wird begossen.
Ja, das spielt ja sowieso keine Rolle später, weil Mortimer ja überhaupt nichts von dem Geld nimmt.
Ja, im Prinzip halten sie sich beide nie an ihre Abmachungen. Also ich meine, die korrigieren ja ihre Abmachungen immer nochmal, ne?
Ja, sie brechen sie vor allem.
Ja, ja, genau, richtig. Wieder, ne? Und vor allem auch, sie rechnen beide damit, dass der jeweils andere den Vertrag nicht hält.
Ja.
So, jetzt passiert eigentlich das, was ja im ersten Teil auch passiert ist. Also Monko soll in die Gruppe reingehen, so wie das der Fremde im ersten Teil ja auch gemacht hat, dass er sich da in die Familien
dass er die Bande infiltriert.
Genau. Und jetzt hat Mortimer schon einen Plan und sagt jetzt, wie er sich bei El Indio in die Gruppe einkaufen kann im Prinzip. Indem er jetzt seinen Kollegen da rausholt und mitbringt.
Genau. Was ja eigentlich keine dumme Idee ist, wenn man ehrlich ist.
Ja,
das ist ja, damit ist ja schon mal das Misstrauen innerhalb der Bande deutlich gesunken. Vor allen Dingen, und das funktioniert ja auch, wie wir dann sehen.
Ja.
Ja, und jetzt sehen wir die erste Andeutung über die Hintergrundgeschichte von Mortimer, die wir ja dann erst am Ende komplett sehen werden.
Jetzt kommt so ein bisschen, ich sag mal, so, ich weiß, es ist eine total Philosophie-Ironie eigentlich so ein bisschen, ne? Dieses Fragen sind nicht indiskret, sondern die Antworten sind es, ne? Das ist, hat ja auch irgendwie sowas Humorvolles, ne?
Auch schön der Schnitt vom Schließen der Uhr auf El Indio mit der Melodie, wie er da gerade völlig zugedröhnt liegt und sich an diese Vergewaltigung erinnert. Mhm. Oder an den Mord und die Vergewaltigung.
Genau, die Vergewaltigung, Selbstmord. Nee, Mord, Vergewaltigung, Selbstmord. Ne? Das ist ja quasi genau. Dann die Reihenfolge.
Genau. Ja.
Und wir sehen jetzt im Prinzip die Schwester, ne? Die Schwester von Mortimer.
Das ist die Schwester
genau,
von
die Mortimer. Die Schwester von genau, Mortimer mit dem...
Mit Ehemann, gehen wir mal schwer von aus.
Ja. Und dort sehen wir auch die Uhr.
Auch schön, wie wurmstichig diese Balustrade ist, wenn wir es gleich nochmal im Umblick sehen, ne? Wie kaputt dieses Holz ist. Das sieht ja total furchtbar aus.
Ja, ja, richtig. Und das ist, was ist das Holzwurm oder einfach Abnutzung?
Aber ich wüsste jetzt nicht, was für eine Abnutzung auf der Seite der Balustrade so kommen sollte, ne?
Richtig. Vielleicht kommt das Holz von woanders her, man hat es da verbaut oder so.
Ja, oder so. Auf jeden Fall sieht man ja, das ist...
Und ich muss auch sagen, ich finde diese psychedelische Musik, die da im Hintergrund zu hören ist, außergewöhnlich. Also wenn man überlegt, dass wir ja eigentlich im Jahr 65 sind, also jetzt Produktionsjahr. Ja.
1965.
Genau, 1965, ja. Genau. Das ist schon erstaunlich. So, jetzt hat...
Und die El geht Indio, jetzt über in...
Genau, den umgebracht, den Ehemann.
Oder Verlobten, was auch
ja,
immer.
Ja, genau, richtig. So, und das ist auch irgendwie schön. El Indio wurde jetzt sozusagen auch von seinem Kollegen da zugedeckt, weil er sich in seinen Rausch gesoffen und geraucht hat wahrscheinlich.
Geraucht hat vor allem, ja. Ne? Ist auch interessant, das Gefängnis soll ja in Los Alamos liegen und Eastwood sprengt ihn jetzt ja raus und Los Alamos ist ja auch der Ort, wo zum ersten Mal ein Atombombentest gemacht wurde wohl. Mhm. Und auch schön, wie er ihm dann noch zuzwinkert.
Ja, und auch mit dem Zigarillo dann das Dynamit anzündet.
Also das ist quasi, oder wird von manchen so als eine kleine Anspielung auf die Atombombentests oder so ein kleiner Gag.
Ja, okay, ja.
Da, wo die Atombombe gemacht wurde, machen wir jetzt diese Explosion.
Ja. Und vor allem diese Art von Sprengung im Prinzip, und wir sehen auch den Mond, haben wir dann später nochmal. Also wo so eine Wand oder was aufgesprengt wird. Also hier war es jetzt ein Fenster, ne? Ein vergittertes Fenster.
Ja. Was mich ja so ein bisschen interessieren würde, ist, warum ist eigentlich El Indio so von dieser Episode besessen mit der Vergewaltigung und den beiden Toten? Ich meine, warum Mortimer davon besessen ist, ist klar, er will Rache, ja, aber El Indio wirkt für mich jetzt nicht als der Typ, der jetzt zum ersten Mal damals jemanden erschossen hätte oder zum ersten Mal jetzt eine Frau vergewaltigt hätte. Mhm. Also warum, was ist das, was El Indio an dieser Situation so beschäftigt, dass er da immer wieder hin zurückkehrt, gedanklich?
Ja, im Prinzip, ich vermute mal, der Selbstmord. Weil,
ja, das ist eigentlich auch das Einzige, was Sinn ergibt.
Ja, richtig. Weil aber er wollte sich was mit Macht und Gewalt nehmen, ne? Und trotzdem hat er das Leben nicht in der Hand. Ne?
Ja, selbst
wenn
er bekommen.
Genau, er hat selbst wenn er das tut, was mit Macht und Gewalt eigentlich in der Welt die Standardlösung ist, das hat er nicht bekommen.
Sehr schön auch, ne? Wie der eine den Zigarillo kaputt schießt und El Indio dann im Prinzip reagiert, als ob er ein Kind tadeln würde.
Genau, ja. Und jetzt, jetzt ist es auf einmal Monko, der sein Feuer weiterreicht.
Genau.
Und wir hören schon wieder so ein bisschen
diese psychedelische Musik.
Genau.
Diese Musik des Irrsinns im Prinzip. Mhm. Denn das ist natürlich auch so eine Sache. vor so einem großen Plan vertraut er jetzt einem völlig Fremden. Und das ist auch so eine Sache, bei der man sich fragen muss, würde das El Indio auch machen, wenn er nicht die ganze Zeit irgendein Joint in der Pfote hätte?
Ich glaube auch, die Bande ist nicht so ganz begeistert, dass er da auftaucht.
Ja, klar, die schießen ihm ja den Zigarillo weg. Aber an sich, der Plan von El Indio ist ja eigentlich auch ziemlich gut, wenn man ehrlich ist, indem sie zuerst so tun, als ob sie die andere Bank ausrauben würden.
Ja. Ist auch schön, wie Monko sich Zeit lässt, eine Antwort zu geben.
Jetzt bei dem Schnitt hat man auch sehr schön gesehen, wie manches von dem Material scheinbar sich besser erhalten hat oder besser restauriert wurde. Ne? Da hast du richtig gesehen, wie plötzlich die Körnung raus ist aus diesem Schuss. Bei dem Schnitt.
Und das war ein sehr ungewöhnlicher Übergang. Da stolpert man richtig rüber. Diese Abblende, man hat so das Gefühl, jetzt kommt Werbung.
Ja. Vielleicht, warte mal, wo sind wir denn zeitlich? Ah, ungefähr die Hälfte durch. Vielleicht war da eine Pause
Das könnte sein. Ja, aber wenn wir doch eh jetzt bei der Hälfte sind, können wir mal gerade auch zum Thema Preise und Auszeichnungen kommen.
Ja, da gibt's nämlich nicht viel. Also ich habe jetzt nichts gefunden, was irgendwie von Relevanz wäre. Ich kann höchstens sagen, dass der Film damals, wo er rauskam, in Italien, also im italienischen Kino tatsächlich der erfolgreichste war, was Einnahmen anging. Also hat einen neuen Boxoffice-Rekord in Italien aufgestellt. Hat in Deutschland, ist im März 66 rausgekommen, hat damals 2,5 Millionen Zuschauer ungefähr geholt. Westdeutschland natürlich. Platz 7. Und war insofern auch so interessant, dass direkt ein Jahr später schon, 1966, ein Film gedreht wurde mit dem italienischen Titel Per qualche dollaro in meno, also für ein paar Dollar weniger, wenn man das wörtlich übersetzt, der eine Parodie auf diesen Film ist.
Ja.
Der dann rauskam und heißt hierzulande Irren ist tödlich, also da hat man die Anspielung nicht richtig übersetzt. Den habe ich tatsächlich sogar vor ein paar Wochen zufälligerweise mal gesehen, ist aber nicht so gut.
Okay, auch als Parodie nicht, ja.
Nee, ist leider viel zu overacted und auch nicht gut geschrieben und hat jetzt auch nicht so viel Ähnlichkeit. Also die größte Ähnlichkeit ist noch, dass wir einen drogensüchtigen Bandenboss haben, der Hispano-Herkunft ist. Nur in dem Film ist er immer auf Coca und nicht auf Marihuana.
Monko hat mittlerweile die drei Bandenmitglieder, die mit die Bank ausrauben sollten, erschossen und reitet jetzt zum Telegrafenamt, macht sein Pferd fest vorm Telegrafenamt und der
sich erstmal schön seine Eier brutzelt.
Ja.
Sein Spiegelei.
Und jetzt bittet ist gut, zwingt Monko den Telegrafenmann.
Er überredet ihn freundlich, aber bestimmt.
So genau, ja. Mit vorgehaltener Waffe. Auch schön diese alte, also gut, damals wahrscheinlich nicht, aber diese Telegrafenmaschine, ne? Man hört nur so das Tackern. Und irgendwie das mit dem Ei wird irgendwie nicht so richtig was. Der muss es auch händisch nachführen mit dem Band. So, und Monko macht die Anlage auch kaputt, ne?
Genau. Dass er ja, sonst könnte er ja noch nachtelegrafieren, dass es nicht stimmte.
Ja, genau.
Weil es geht ja darum, dass sie die Wachen von den anderen Banken zum Schutz abziehen für den vermeintlichen Überfall auf Santa Cruz. Auch schön hier das Motiv jetzt mit dem Pfeifen.
Genau. Und Mortimer beobachtet das natürlich und ich denke mal, er sieht, es läuft quasi alles nach Plan.
Genau.
Schönes Pferdegetrappel, ne? Das ist ein cooler Sound. Mhm.
Sind übrigens alle nicht on set. Ne? Ja, das sind alles nachgemacht. Ne? In Italien wird das ja so gut wie nie verwendet, der Set-Ton.
Ja.
Ja. Ja. Auch eine schöne Location hier, die wir haben.
Ja, diese Schlucht, wo die durchreiten.
Mhm. Ja.
Und von oben der Speer.
Genau.
Und hier haben wir wieder so ein bisschen das, was Leone ja liebt, einfach reiten lassen, ne?
Genau.
Viele Totalen, lange Einstellungen, genau. Musik und einfach
genau.
Bilder.
Die übrigens auch wieder zu Beginn schon vorlag und während den Szenen dann gespielt wurde, damit man Bewegungen besser zur Musik koordinieren konnte.
Ne? Ja, okay.
Also die Musik war schon komplett, deswegen wirkt auch diese Musik so gut zu diesen Bildern, weil eben nicht die Musik nach den Bildern komponiert wurde, sondern im Gegenteil, die Bilder zur Musik komponiert wurden.
So, Monko sieht auch, dass es geklappt hat.
Genau.
Jetzt wird nochmal Telegrafen kaputt gemacht.
Genau, weil sie ja zu dem Zeitpunkt nicht wissen, dass Monko oder Manko quasi schon den Telegrafen dort zerstört hat.
Ich meine, der Plan ist ja wirklich nicht so ganz so dämlich, ne? Der ist ja eigentlich
relativ gut. Der Plan ist gut. Ja, sei ja. Das ist ja das Ding, ne? Das ist, deswegen folgen sie ihm ja auch, weil der Plan gut ist, ne? Nicht, weil er ein überzeugender Typ ist. Irgendwann merken sie das ja, dass er alles andere als überzeugend ist. Eher im Gegenteil, dass er völlig irre ist. Und da merken sie ja schon, dass es dann langsam zu spät wird, wenn er anfängt, die Bande selber zu dezimieren, fast mit irgendwelchen Wahnsinnsaktion.
Ja. Und was man auch vielleicht nochmal sagen muss, Clint Eastwood ist ein echt guter Reiter.
Ja. Hat ja auch lange Zeit in einer Western-Serie gespielt.
Ja.
Und ist auch ein schönes Stichwort, wenn wir jetzt nämlich hier Lee Van Cleef sehen. Der hatte nämlich einen Autounfall damals und ist nämlich dadurch kein guter Reiter gewesen. Deswegen hat er nämlich ein Zirkuspferd bekommen, weil die besser abgerichtet sind und leichter zu reiten dann.
Das ist interessant, ja.
Ja, generell ist die Verpflichtung von Lee Van Cleef ganz interessant gewesen in diesem Film, weil er war, weiß Gott, nicht die erste Wahl. Ne? Also da gab es Henry Fonda, Charles Bronson, Lee Marvin, Jack Palance, Robert Ryan, das waren alles Leute, die im Vorfeld für diese Rolle sich überlegt wurden. Und Lee Van Cleef war zu dem Zeitpunkt eigentlich kein besonders berühmter Schauspieler. Es ist nämlich tatsächlich hier seine allererste Hauptrolle, die er gespielt hat. Also Van Cleef war eher so ein Typ aus der Bande, der irgendwann so in der zweiten Hälfte erschossen wird. Das war so die typische Lee Van Cleef-Rolle bis zu dem Zeitpunkt. Also sowas wie Kinski mehr oder weniger spielt in dem Film. Ne? Yeah, Szene vielleicht. wo er so ein bisschen rausgehoben ist und dann aber letzten Endes im Ensemble untergeht weitestgehend. Und das war jetzt wirklich seine erste Hauptrolle. Und Van Cleef war damals so abgebrannt, das so wird zumindest erzählt, ob das wirklich so war, ist natürlich heutzutage schwer nachzuvollziehen, dass sie ihn damals gekriegt haben, indem sie nach Amerika geflogen sind, Leone. Und und ihm die erste Gage in einem Koffer voller Bargeld gegeben haben.
Das kommt dem Film ja wirklich nahe.
Mit der Van Cleef wiederum gleich erstmal seine Stromrechnung bezahlt hat, weil er gar keinen Strom mehr hatte, weil er die gar nicht mehr bezahlen konnte.
Ja, das ist cool. Das kommt, also das ist ja wirklich sehr nah am Film irgendwie, ne?
Ja, es ist schon. Also der muss ziemlich abgebrannt gewesen sein, Van Cleef. Und durch den Erfolg dieses Films hat er sich dann aber in Europa einen guten Ruf erarbeiten können. Hat ja dann auch später noch im dritten Teil der Reihe mitgespielt. Zwei glorreiche Halunken. Und hat dann in vielen anderen Italo-Western mitgespielt. Satana zum Beispiel hat er dann ja noch gespielt. Sabata. Und hat wohl dann in den nächsten Jahren mit diesen Italo-Rollen so ungefähr, ich weiß nicht, ob es heute 10 Millionen sein sollen oder ob es damals 10 Millionen Dollar sein sollten. Das kommt aus der Info nicht raus. Aber auf jeden Fall hat er ordentlich Kohle verdient damals.
Okay. So, die Bande ist am Eingang von El Paso, am Stadteingang, eingetroffen. Die Straße ist wie leergefegt und wir haben jetzt gesehen, wie Monko und Mortimer beide die Stadt beobachten von ihren Posten aus. Und wir haben auch so eine Trommelmusik im Hintergrund, so ein bisschen wie, ne, zum Schafott führen. Und wir sehen wieder diese rote Postkutsche, die da in der Seitenstraße parkt.
Genau. Wir sehen den Planwagen, den wir ja auch schon ein paar Mal gesehen haben.
Und zwei der Banditen haben sich auch wie so Frauen verkleidet, mit so, ne, die, das Kopf, den Kopf.
Mit einem Kopftuch.
Genau. So umschlagen. Und jetzt ist auch interessant, sowohl Monko zählt und ich glaube Mortimer auch, oder? Ja, genau. Ja, die machen genau das Gleiche.
Ja, die zählen ja, wie lange die brauchen, um die Bank zu umrunden. Das war ja das Ding.
Und jetzt wird aber schon klar, irgendwas ist anders. Es fällt den beiden sofort auf, ne?
Mhm.
Und wir merken auch die Trommel.
Und da reitet El Indio ein und sieht auch aus, als ob er gleich aus dem Sattel fallen würde.
Ja, wirklich. Er ist so ein bisschen der falsche Prophet, ne?
Ja.
Also so ein Wahnsinniger im Prinzip.
Naja, er ist ein Wahnsinniger.
Ja, das
ist,
genau.
Das kann ja zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr in Frage stehen, ob er wahnsinnig ist. Es geht ja eigentlich nur noch um den Grad des Wahnsinns.
Ja. Und im Prinzip so die Jagd nach dem Heiligen Gral, und das ist das Geld. Ich finde sehr schön, wie der Tresor in diesem Schrank immer wieder zwischendurch gezeigt wird und das Ganze so ein bisschen ikonisch ist. Also ein bisschen auch wie dieser Monolith, der dann da plötzlich steht.
Ja, 2001. Der MacGuffin quasi.
Ja, genau, ja. Jetzt weiß man nicht so genau, was passiert. Alle sind sich ein bisschen unsicher. Und das ist ja auch nicht so, die kommen ja nicht angestürmt, ne, die Räuber. Ist ja nicht so, so mit
schon mal die ersten Schüsse oder so. Nee, gut, müssen sie, macht ja auch keinen Sinn in dem Moment, weil es geht ja ihnen darum, möglichst unsichtbar zu sein, bevor sie den Tresor dann sprengen, was ja natürlich dann alle merken werden in der Stadt, sobald die Explosion kommt. Sattlerei, auch schön, dass die da so zu sehen ist.
Ja, jetzt haben wir auch wieder, das ist wieder so dieses Leone-Ding, ne? Einfach viele Einstellungen, ganz statisch.
Ja. Dieses Herauszögern. Also Leone ist jemand, der das Warten auch zelebrieren kann. Das ist, wenn wir dann, jetzt kommt's.
Ja, man wird richtig rausgerissen, ne, mit dieser Explosion.
Ja. Und wir sehen auch, der Wachmann kann überhaupt nichts tun. Ne? Der ist, und wird erschossen von El Indio einfach mal.
Ja, von El Indio persönlich, ne?
Ja, ja.
Ja. So, jetzt holen sie sich alle, das ist eigentlich ziemlich gut vorbereitet, ne? Mit dieser Rampe und in diesen Planwagen rein. Ja. Und dann schnell weg.
Ich sag's immer wieder, der Plan ist gut.
Ja. Nur was
aber er ist halt auch das letzte Gute oder Kluge, was El Indio macht letzten Endes. Was danach geht's ja endgültig runter in den Wahnsinn.
Genau. Hier habe ich, hier hat man so fast den Eindruck, die beiden sind ja quasi die Ersten am Tatort, dass die nicht verdächtigt werden.
Ja gut, ist ja nichts mehr da, ne?
Ja, klar, ja. Aber was wir nicht gesehen haben, ist, wer das Dynamit angebracht hat, ne?
Nee.
Da haben wir nichts von mitgekriegt, ne?
Nee. Ist auch die Frage, ob das wirklich wichtig ist in dem Sinne.
Ja, natürlich. Der Überraschungseffekt ist ja wichtig. Und jetzt haben wir wieder eine schöne, wirklich schöne Landschaftsaufnahme mit sogar ein paar Kakteen oder Pflanzen.
Genau.
Bisschen grün auch. So ein Stück Busch oder Wald, was das ist. Und auch was klasse ist, diese Staubwolke, die sich hinter den Reitern und mit der Sonne
da so verbindet quasi.
Ja. Na gut, jetzt hatten wir eben Sonnenuntergang, jetzt haben wir wieder Mittag, ja. Ne?
Die Location hat Leone später nochmal in Zwei glorreiche Halunken verwendet, wo die sich jetzt treffen.
Ja, okay.
Ja. Also das scheint ein Ort gewesen zu sein, den er ganz interessant fand, optisch. So. Und jetzt haben wir schon mal so einen Streit zwischen den beiden. Ne? Wer ist jetzt eigentlich schuld, dass das nicht geklappt hat?
Mhm. So, und jetzt wird natürlich auch irgendwie nachverhandelt, ne?
Ja.
Und Mortimer schießt Monko an den Hals. Aber auch gewagt für eine Wunde, ne? An den Hals.
Ja. Die beiden sind halt gute Schützen, ne?
Ja.
Da musst du halt schon ein guter Schütze sein, um das so zu machen.
Ja, dass du nur einen Kratzer kriegst am Hals, ne?
Mhm. Wobei, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass er dann im Zweifel einfach guckt, ja, jetzt schieße ich mal und wenn es ihn ganz erwischt, dann hat
er. Ach so, das könnte, ja, gut, das könnte natürlich auch sein.
Weil besonders sympathisch sind die sicher bis zum Schluss nicht.
So, jetzt ist die Absprache ganz wichtig, dass er die Bande nach Norden führen soll.
Was er ja nicht tun wird.
Genau, wovon aber Mortimer auch nicht ausgeht, ne? Mhm. Muss man ja fairerweise auch dazu sagen.
Ja, ja. Also ist die Frage, ob Mortimer nicht eigentlich wollte, dass er ihn nach Aguas Calientes führt und deswegen gesagt hat nach Norden.
So, das ist auch ein bisschen witzig, ne, dass sie diesen Schrank so mittig aufgeschossen haben. Aber was auch schön ist, man sieht, dass auch der Safe Einschusslöcher abgekriegt hat. Also zumindest an dieser Linie lang, ne?
Ja.
So, Monko kommt wieder zurück zur Gruppe. Jetzt gucken wir mal, ob die Gruppe das auch aufnimmt.
Du meinst, ob sie ihm glauben,
was genau, richtig. Ist. Ja, man sieht das ja auch wieder. Man sieht wieder nur diese Gesichter, die aneinander gereiht sind, die Bilder, die Einstellungen.
Und wir sehen vor allen Dingen auch, oder wir hören besser gesagt, diese Musik, die sich da aufbaut.
Mhm. Ist auch cool, dass Monko überhaupt keine Scheu hat, in der ganzen Gruppe dem einen einfach eine reinzuhauen.
Ja, und wir sehen ja auch, welchen Status er für El Indio zu haben scheint.
Mhm.
Denn Groggy war ja eigentlich, oder wurde ja eigentlich so als Nummer 2 porträtiert.
Mhm.
Und jetzt sehen wir ja, dass El Indio es zulässt, dass seine Nummer 2 angegriffen wird. Von dem Neuen. Auch schön, wie Eastwood oder Monko quasi hier den Plan verraten hat von Mortimer, ne, in einer Falle sitzen.
Ja, und eigentlich war das doch ideal, wie El Indio im Prinzip schon direkt die richtige Sache, er musste ihn ja noch nicht mal überreden. Es hätte ja super gepasst vom Plan her, ne?
Mhm. Agua Caliente, heißes Wasser auf Deutsch.
Ja, und auch witzig, das sagt ja El Indio, warst du schon mal da gewesen? Und eigentlich, theoretisch waren die ja beide schon mal da, weil ich glaube, das ist doch die Kulisse aus dem ersten Teil, ne?
Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das, also es sieht sehr ähnlich aus.
Sehr, sehr ähnlich, ja. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es diese, ohne es jetzt zu wissen, ne? Weil wenn wir gleich diesen Innenhof haben, wo auch geschossen wird, der sieht ziemlich ähnlich aus wie von der einen Familie, der Innenhof.
Mhm. Müssen wir mal gucken.
Ja, müssen wir gleich mal drauf achten. Es hat sehr viele Ähnlichkeiten. Ich meine, wäre ja nur vernünftig, das nochmal weiter zu verwenden, ne? Wenn es schon mal da war. Mhm.
Ja. Na, wie es da böse lachen. Und wie er ihn da auch versucht zu testen, glaube ich.
Genau, das ist ja diese Art von Lachen, das ich überhaupt nicht mag.
Hm.
Aber da ging es noch. Das wird ja gleich, haben wir ja noch mal so eine Szene, wo es noch ein bisschen heftigerer ist. So, er reitet da rein und es hat so ein bisschen auch was von irgendwie so Mos Eisley oder Star Wars, ne?
Mhm. Mhm. Beziehungsweise Star Wars hat ja ein bisschen was von Western.
Oder so, ja, genau, so, ja.
Genau, das ist genau, es genau. Ja, so rum so ist es ja hier.
Und auch schön, wie alle gleich verschwinden und die Türen zu machen. Keiner will eigentlich Ärger. Mhm.
Ja, keiner will was mit dem Fremden zu tun haben.
So, und jetzt sehen wir hinten jemanden mit einem Sombrero auf dem Kopf.
Genau.
Und Schlaghose, so wie das aussieht.
Ich schätze mal, es wird so eine Reiterhose sein.
Ach so, wo irgendwie die Hose unten schön über die Stiefel rüber geht, ne?
Genau. Mhm. Oder so Lederapplikationen mhm. sind, ne? Dass der... Jetzt sehen wir nochmal zwei weitere.
Richtig, und wir wissen in beiden Fällen noch nicht, was los ist, ja. Was passiert.
Und jetzt dachte man einen Moment, dass er jetzt wahrscheinlich den Colt zieht, ne?
Genau, richtig. Ja, das ist und richtig. Das, ja, das hat man
dann
gedacht.
Dann war es nur das Feuer, das Streichholz.
Ja. So, jetzt bewegen sie sich langsam aufeinander zu.
Mhm. Und wir sehen immer noch nicht die Gesichter von den dreien.
Nee, die verschwinden im Prinzip im Schatten der Hüte. Jetzt sehen wir sie
von hinten. Genau, und jetzt immer noch keine Gesichter.
Und jetzt haben wir wieder das Motiv, jetzt. Ne? Jetzt haben wir die
Gesichter. Genau, ja. Jetzt haben wir die drei Gesichter.
Die sehen alle nicht so glücklich aus.
Ja. Jetzt sehen wir den Jungen.
Der da, was ist ein Zitronenbaum oder was?
Apfel sind es, glaube ich. Apfelbaum, ja.
Und jetzt schießt Monko, Äpfel. Ja, genau. Aus der Hüfte Äpfel vom Baum.
Gemeinsam mit Mortimer.
Der sich damit ankündigt, ne?
Genau. Der offenkundig die ganze Zeit in der Taverne schon gewartet hat.
Mhm. Eigentlich auch ein cooler Auftritt, ne? Also ich meine...
Mhm. So, und unsere drei einheimischen Revolverhelden ziehen sich einfach mal direkt zurück, weil sie merken, mit denen können wir es nicht aufnehmen.
Ja, und vor allem auch, weil die merken, die haben damit gar nichts zu tun. Weil im Prinzip ist es ja zwischen den beiden die Geschichte.
Hm.
Und auch richtig geil, wie er die Waffe einsteckt.
Hm. Und indem er sie nochmal kreisen lässt.
Richtig, genau. Und Mortimer... Ja. Muss man ja sagen, er hat sich ein bisschen gefreut, dass er recht hatte. Man hat es ihm angesehen. Man hat es sich... Und trotzdem spielt er direkt wieder weiter, weil er ja weiß, okay, er kann jetzt nicht mit Monko direkt gleiche Sache machen. Geht erst in die Taverne rein.
Ja, und jetzt erfahren wir ja, dass Inyo genau, oder dass Mortimer damit gerechnet hat. Und jetzt wissen wir ja auch, warum Mortimer genau weiß, wohin sie gegangen sind.
Mhm.
Ja. Weil die eine Richtung war eben die er angekündigt hat. Die andere Richtung ist die, aus der sie kam. Und die dritte Richtung wäre ja eben, weiß gar nicht, was war denn jetzt die dritte Richtung überhaupt? Die vierte, die noch übrig geblieben wäre. Das wäre, glaube ich, die Grenze gewesen. Ne?
Ach genau, ja. Aber das haben wir auch drüber geredet, ne? Da haben sie, glaube ich...
Ja, aber das ging ja nicht, weil er noch nicht über die Grenze kommt so schnell.
Ja, so jetzt ist Wilds große Szene.
Hm, genau. Auch schön... wie Mortimer da seelenruhig weiter ist, weil Essen ja auch so ein Thema ist, das bei Leone immer mal wieder auftaucht, ne?
Das ist auch schön, ne? Also wie sich Wild seinen Buckel anbietet, um ihm...
Ja, um ihn zu provozieren. Ja. Und er aber nur zurückprovoziert wird.
Mhm. Und Wild ist wirklich Wild. Also er schreit gerade richtig... aggressiv. Hm. Er ist halt auch sauer. Er ist halt auch gekränkt, das muss man auch sagen.
Und El Indio gibt sein Okay für dieses Duell.
Mhm. Monko hat sich ein bisschen hinter dem Glas versteckt. Mhm. Trinkt ganz langsam. Und
tja, waren übrigens 3 Frames, in denen er die Waffe gezogen hat. Also gezogen und geschossen hat.
Wow, ja, so. Ja, das ist echt richtig kurz. Aber es hat gereicht. Man hat es gut gesehen. Jetzt hören wir die Spieluhr. Und jetzt reden quasi genau. Die beiden, also El Indio und Mortimer.
Genau. Und auch schön, dass El Indio auch nicht weiß, wer Mortimer ist, ne?
Entgegen das, was er, na gut, er hat ja Monko, also Mortimer hat ja Monko gesagt, er kann es nicht machen, weil er ihn erkennt.
Ja, die Bande erkennt ihn. Mhm. Ne? Von dieser Aktion mit dem Buckel. Mhm. Aber ne, El Indio kennt ihn natürlich nicht. Darum ging es ja. Weil er, ne, wenn er diese Nummer mit dem Streichholz und dem Buckel nicht gemacht hätte, hätte er es selber machen können.
Genau, ich finde cool, wie Monko auch überrascht ist, was für ein Angebot Mortimer jetzt Indio macht.
Und auch ein bisschen schockiert ist.
Ja.
Ich fand auch gerade dieser Bohrer, dieser Aufsatz von dem Bohrer sah mir jetzt auch nicht unbedingt nach 1870 aus.
Das stimmt.
Das sah so ein bisschen Plastik aus. Ne? Und auch diese Pipette, die wir da gerade hatten, das sah auch ein bisschen moderner, zu modern aus eigentlich.
Ja, und auch was er da jetzt reingemacht hat, das muss ja irgendeine Säure sein oder so, ne?
Ja, Salzsäure müsste das sein, glaube ich sogar.
Ja?
Ich meine, es wird Salzsäure genannt sogar. Das sind übrigens Konföderierten-Dollar.
Mhm.
Was die Frage bei mir aufwirft, sind die überhaupt noch was wert? Weil der Bürgerkrieg ist ja vorbei, 1870er.
Ja, okay, ja.
Also die Staaten, die diesen, also ne, das Land, das dieses Geld ausgegeben hat, existiert ja nicht mehr. Ist ja schon wieder eingefügt in die USA.
Ja, vielleicht gab es da eine Übergangsfrist, wahrscheinlich. Wo man das umtauschen konnte.
Wahrscheinlich.
Die Ankündigung ist auch gut schön. Mit dem am Ende kriege ich, was ich haben will.
Ich habe viel Zeit, aber am Ende kriege ich, was ich haben will. Was El Indio natürlich nicht versteht als Ankündigung seines Todes, aber und nicht verstehen kann in dem Moment, aber auch sehr schönes Foreshadowing.
Mhm. Das Geld wird in eine Kiste gepackt und in ein Lager gebracht. Ich glaube so, oder Lager, Vorratskammer, was auch immer, so ein Raum, da steht alle möglichen Gerümpel und auch Lebensmittel.
Ja. Genau, da hängen die Möhren.
Knoblauch oder so.
Genau, Knoblauch oder Zwiebeln.
Ja, und auch so ein Sack Mehl. So, die Tür geht zu.
Wird abgeschlossen.
Und Indio schließt ab und prüft auch nochmal mit der Faust. Und jetzt haben wir wieder diese komische Abblende.
Genau.
Und wir sind nachts.
Oder sollten das vielleicht Akte sein, weißt du?
Ach so, dass man, ja, das könnte natürlich auch.
Ne, weil die erste Abblende war ja in dem Moment, wo Eastwood sich in die Bande eingeschleust hatte. Mhm. Und jetzt haben wir halt den Moment, wo Mortimer quasi sich der Bande angeboten hatte und hat und für die gearbeitet hat. Und jetzt fängt ja quasi so der nächste Moment an. Die haben alle das Geld. Aber werden nicht glücklich damit.
Genau. Und hier der eine schläft auch mit Sporen an den Fersen. Genau. Also scheint jetzt auch nicht so angenehm zu sein.
Ist übrigens teilweise ein Kloster, in dem gedreht wurde.
Ah. Monko schleicht sich halt nachts, also im Dunkeln raus, während alle anderen schlafen.
Mhm. Da sieht man ja auch dann die Klosterkirche.
Mhm. Der geht aufs Dach.
Genau.
Beginn.
Und bricht jetzt gleich ein. Ja. Nimmt die Dachziegel oder die Schindeln runter.
Dass er da keine, so wie er die da hinlegt, scheint er keine Angst zu haben, dass sie da runterfallen und einen totalen Lärm machen. So, er geht, steigt durchs Dach ein.
Alles komplett dunkel.
Wir sehen nur Augen.
Ja.
Sag mal, ist der eigentlich schwarz angemalt?
Ja, ich glaube, ja. Es sieht sehr danach aus.
Sieht sehr danach aus, ja. Wahrscheinlich hat man es gemacht, um halt diesen Effekt mit den Augen ein bisschen deutlicher zu kriegen.
Ja, ja, denke ich auch.
Und Mortimer spielt wieder damit, dass Monko wieder mal zu spät ist oder wieder mal nicht so schlau war.
Ja, es ist sehr schön, wie die beiden zwischendurch auch noch immer ihr eigenes Katz-und-Maus-Spiel spielen, während sie El Indio ja jagen noch zusätzlich.
Ja, und wir wissen ja auch immer noch nicht genau, also wir denken ja auch immer noch, beide wollen sozusagen eigentlich nur das Kopfgeld.
Genau, wir denken beide, jeder haut den anderen am Ende noch übers Ohr.
Ja. Mortimer hat Monko jetzt das Geld gegeben. Und er geht wieder nach oben aufs Dach. Und Mortimer packt den Steckbrief in die Kiste.
Was ja auch nochmal eine schöne... auch nochmal ein schöner Hinweis ist, ne?
Und ich meine, das hat er ja nicht, macht er ja nicht zum ersten Mal mit dem Steckbrief, ne? So, der hat ja am Anfang auch schon
ist mal gespielt. Ist ja sein Markenzeichen quasi.
Genau.
In seiner Arbeit.
So, und jetzt macht er irgendwie nochmal was mit so einer Tinktur an dem Schloss.
Ja, ich glaube, er übermalt die Spuren, dass er das geknackt hat,
ne? Ach so, ja, das kann sein, ja.
Ja, und jetzt sehen wir, oh. Da ist ihm schon klar, das kann nicht so funktionieren.
Aber er hat es noch geschafft, das Geld in den Baum zu werfen.
Ja, das, was wir ja dann am Ende sehen. Und Lee Van Cleef merkt auch, das ist nicht so ganz richtig.
Jetzt sind beide aufgeflogen. Und das war auch schön, dass halt Indio Monko gesagt hat, du hättest nicht auf diese Äpfel schießen dürfen.
Ja.
So, und jetzt sind wir ja in diesem Innenhof und jetzt beginnt hier dieses komische Gelache.
Ja. Ist übrigens eine Szene, die in der englischen Fassung, also in der britischen Fassung geschnitten wurde.
Ja. Warum?
Diese Prügelei.
Weil die zu lang war
wegen
oder?
Gewalt. Ach,
wegen Gewalt, okay.
Wegen Gewalt, ja. Für die Freigabe.
Okay.
Der ist ab 16. Für die 16er Freigabe war das den britischen Behörden zu gewalttätig. Vermutlich, weil eben nicht nur diese Prügelei ist und sie auch nicht nur so lang ist, sondern wahrscheinlich, weil sie El Indio vor allem auch so genießt und die anderen ja auch.
Ja, okay, das kann sein, ja.
Das ist ja eine Sache, die dann hierzulande auch oft
als Grund,
ist, dass die Schere angesetzt wird.
Also ich muss sagen, ich finde persönlich, das ist meine unliebste Szene, diese Schlägerei. Mhm. Also nicht wegen der Schlägerei, sondern wegen diesem
wegen
dem Lachen. Ja, ich meine, gefällt mir einfach nicht. Ich finde es, ich meine, das soll natürlich den Wahnsinn auch zeigen. Also wir sehen das ja auch gerade durch das Licht einfach blau und rot quasi, ne, oder rötlich. Ein bisschen dieses Irre. Ja, aber mir gefällt es einfach nicht. Ich finde die, keine Ahnung, das ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen wie Laienschauspiel, so.
Also dir gefällt es rein vom Schauspielerischen her nicht?
Oder ja, beides. Gefällt
es dir auch inhaltlich nicht?
Ja, inhaltlich und schauspielerisch gefällt es mir nicht.
Aber ich fand es jetzt ganz interessant, weil in dem Moment, wo eigentlich die ganze Bande lacht, El Indio plötzlich aufhört und plötzlich ganz ernst wird.
Mhm.
Ja. So, und da haben wir ja das, was du vorhin mal erwähnt hattest, ne? Warum die denn nicht verdächtigt werden, wenn sie direkt nach der Sprengung bei der Bank sind. Genau das versucht er ja jetzt zu initiieren in seinem Plan. Falls er diesen Plan überhaupt je verfolgt, er macht ja jetzt zwei verschiedene Pläne auf El Indio.
Mhm, ja.
Beziehungsweise der Plan funktioniert ja sowieso nicht, weil das Geld ja schon weg ist aus dem Tresor.
Er schaut sich auch nochmal um im Lager und guckt, ob alles in Ordnung ist. Und findet die Truhe und das Schloss ist dran und alles ist gut eigentlich. Fasst er sich nochmal kurz an die Taschenuhr, die er umhängen hat.
Tja, und er macht den Fehler, dass er nicht nachschaut, ne?
Ja, genau, ja. So, Überblendung, wir sehen die Füße von, das, auch von Indio, ne? Mhm. Ah, genau, jetzt genau. Verwirklicht er seinen zweiten Plan, ne?
Genau. Cuchillo.
Nimmt ihm seinen Dolch weg. Auch jetzt irgendwie.
Cuchillo heißt übrigens auf Spanisch kleines Messer.
Okay, ja. Ja.
Also da ein kleiner sprachlicher Witz.
Ja.
Im Zusammenhang mit dem, was jetzt passiert gleich alles.
Dann jetzt beginnt der Plan im Plan.
Mhm.
Und jetzt wird der Kumpane für den Plan mit dem Messer vom Cucino, ne, umgebracht, abgestochen.
Cucino?
Ja, genau. Und einfach dahingelegt.
Ja. So, und allerspätestens jetzt merkst du ja als Zuschauer, die können gar nicht gewinnen, diese Bande, weil der Bandenführer einfach nicht mehr logisch denken kann, sondern völlig absurde Pläne ja schmiedet.
Mhm.
Ja?
Und jetzt wird Monko wieder befreit, ne? Also da merkt man schon so, also ja. Irgendwie.
Ja gut, das gehört ja zum offiziellen Plan, ne? Die beiden mit einem Haufen Kohle da Richtung El Paso schicken und dann als die beiden Drahtzieher verhaften lassen.
Mhm. Mortimer ist jetzt auch ausgestattet mit einer Waffe.
Mhm.
Und sie kriegen auch beide nochmal eine Warnung mit auf dem Weg, dass Indio
die sich bei euch gleich vornehmen will.
Genau. Mortimer geht rückwärts. Und beide sind draußen jetzt. Haben sich rausgeschlichen. Jetzt ist so ein bisschen Verwirrung eigentlich, ne?
Ja, so ganz klar weiß jetzt niemand, was ist eigentlich der Plan, weil ja auch zwei verschiedene Pläne von El Indio jetzt zeitgleich laufen.
Ja, das ist das Verwirrende.
Ja, das, ich glaube, das soll ja auch gerade verwirrend sein, um zu zeigen, dass El Indio eben jetzt im Vergleich zu dem Überfall kein Mastermind mehr ist, sondern eben den Bezug zur Realität jetzt schon ein Stück weit verloren hat, indem seine Pläne eben jetzt nicht mehr ausgefeilt sind.
Genau, ja.
Der Plan mit dem Fake-Überfall war ja auch schon ziemlich, ja, sagen wir mal so, ziemlich ambitioniert. Ne?
Ja, aber bis dahin lief ja alles gut.
Aber der hat eben funktioniert, der war eben gut durchdacht und weil er eben dann doch funktioniert hat. Aber jetzt, es ergibt ja alles überhaupt keinen Sinn mehr. Die beiden mit einem Haufen Kohl. Das kann man, also den Plan, den er allen erzählt, das kann man ja noch halbwegs nachvollziehen, nach dem Motto, wenn sie die erstmal hängen, dann haben wir erstmal unsere Ruhe. Aber schon allein, das ist schon nicht ungefährlich, die beiden einfach freizulassen, in dem Glauben, die werden schon irgendwann gefangen fasst werden, bevor sie uns gefährlich werden können nochmal. Und dann diese ganze Nummer, dass er jetzt seine Bande ausdünnt, macht natürlich auch überhaupt keinen Sinn mehr.
Nee, das stimmt. So, wir hören auch wieder diesen Glockenschlag in der Musik im Hintergrund. Und jetzt haben wir wieder diese psychedelische Musik, während sich Indio wieder ein Joint.
Ja, und jetzt haben wir auch wieder dieses Rötliche gegen das Blaue gehalten. Ja, ja. Also der Film hat auch sehr viele Nachtszenen, fällt mir jetzt erst so richtig auf.
Ja, du hast recht. Ja.
Auch im Vergleich mit dem ersten. Da war ja eigentlich nur das Finale so richtig eine Nachtszene.
Ja.
Und die Sache da mit diesem toten, wo sie da diesen toten Soldaten da aufbahren. Aber der spielt ja doch relativ viel nachts.
Ja. So, jetzt.
Ja, jetzt sehen wir das Messer.
Und Indio ist auch wieder so zusammengesackt, wie nach dem Duell. Also er hat jetzt wieder auch, er hält auch wieder so sein Joint so komisch.
Jetzt haben wir die Spieluhr.
Guck dir mal das Kostüm an. Er hat auch so ein Fake-Hemd drunter, ne?
Ja, ja. Also quasi nur eine Hemdbrust hat
er. Genau, ja. Damit nach außen das aussieht wie ein Hemd. So, und hier diese Rampe, meinte ich, das sieht so aus wie aus dem ersten Set. Da war irgendwie so eine, so eine Treppe, aber ich weiß es nicht.
Das,
hier, ne, dieser Innenhof.
Ja, ja, so ich weiß, was du meinst. Auch Gianmario Volonte auf diese Ritterrüstung schießt, ne?
Ja, genau.
Meinst du
das? Ja, das meine ich. Das hat so Ähnlichkeiten. Genau, ja. Aber ich kann es jetzt nicht sagen. Und hier sieht man ja auch nochmal, wie irre Indio eigentlich ist. Und jetzt merkt man es auch, dass er darunter zerbricht.
Jetzt bereut er ja schon scheinbar seinen anderen Plan.
Ja, und auch, dass er da seinen Kompagnon da so mehrfach noch erschossen hat. Er schießt ja noch auf den Körper ein.
So, das zum Beispiel jetzt auch, jetzt gibt er dem auch noch die Schuld, dass der die hat laufen lassen, obwohl er das ja vorhin als Plan eigentlich so ausgerufen hat. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn mehr, was er jetzt macht. Das ganze Handeln von El Indio ist jetzt ohne jeglichen Bezug zur Realität und ohne, das ist überhaupt nicht mehr logisch nachvollziehbar. Ja.
Und man merkt das auch, er schreit ja richtig, ne?
Ja.
Und schickt auch alle los.
Ja. Und Groggy ist ja der, Groggy fängt ja jetzt auch an zu zweifeln.
An seinem Boss,
ne? Das ist der Einzige, der merkt, okay, dem folge ich nicht mehr überall hin.
Ja. Und Groggy antwortet auch gar nicht, sondern er nickt einfach nur, geht, also senkt sein Haupt und geht. Und jetzt befiehlt Indio
Gefährte. Jetzt wollen die beiden fliehen.
Wir haben wieder Tag, Blende, und wir sehen, wie sowohl, also wir sehen Monko und Mortimer beide die Waffen laden.
Ja, unsere beiden Helden in ganz, ganz großen Anführungsstrichen.
Fällt mir auch gerade auf, was ich an dem Film sehr gut finde, ist, dass nicht so wie in anderen Filmen einfach immer nur geballert werden kann, sondern dass hier auch bewusst die Zeit genommen wird, davon auszugehen, dass die Waffe auch mal leer ist. Ne, es ist einfach nicht nur Kampf, sondern es ist wirklich so, mal ist die Waffe leer, dann kriegt man mal eine Waffe ohne Munition, dann muss man laden. Ja. So, und jetzt hat Groggy sozusagen
den Mord wiederholt.
Genau. Und stellt sich auch gegen Indio.
Genau.
Weil er einfach merkt, okay, er ist nicht mehr Herr der Lage.
Der ist nicht mehr zurechnungsfähig.
Ja, genau, er ist nicht mehr zurechnungsfähig, ja. Und vor allem auch das, warum geht er da zum Korn und fasst da einmal rein? Das ist so eine richtige, also so eine völlig sinnlose Handlung, ne?
Ja.
Und jetzt reißt er ihm den Schlüssel vom Hals. Und sagt, er soll aufschließen.
Also Groggy macht ja in der Situation eigentlich das, das Sinnvollste, nämlich die Kohle holen wollen und weg von diesem Spinner, bevor er ihn mit allen anderen in den Tod reißt.
Mhm. Und jetzt ist Indio mit seinem Bild konfrontiert und dem Lachen auch, mit seinem eigenen Lachen. Aber Groggy lacht auch.
Sehen wir, dass Groggy über ihn lacht, weil er nämlich in dem, er verdächtigt ihn ja im ersten Moment, dass er das ausgetauscht hat und dann merkt er, dass El Indio reingelegt wurde.
Mhm.
Und das ist ja dann der Moment, wo Groggy dann sieht, okay, dem wird es jetzt endgültig an den Kragen gehen und er muss ja eigentlich nur noch warten, wer von denen überlebt und die Kohle kriegt. Denkt er. Also Groggy denkt das ja in dem Moment wahrscheinlich. Auch schön, dass Lee Van Cleef, hat man ja auch gerade in der Nahaufnahme auch gut gesehen, dass er ein Pfeilchen noch hatte von der Prügelei.
Mhm. Ja, ja. Und jetzt auch cool, wie von Monko der Poncho so flattert im Wind.
Mhm.
Und jetzt, das Witzige ist, dass jetzt Groggy eigentlich wahnsinnig wird, weil das Geld weg ist, ne?
Ja, er sucht. Ja, El Indio hingegen, der freut sich schon, der hat schon was Kindliches. Also der hat schon.
Der ist schon jenseits von Gut und Böse. Ach, da, die Katze hinten, hast du die kurz gesehen?
Ja, ja. Man hat sie auch vor allem gehört, ne?
Ja, stimmt, ja.
Aber auch schön, wie die beiden sich beinahe gegenseitig erschießen in dem Moment. Ja.
Und Groggy macht einfach alles kaputt in diesem Lager.
Hm.
Und jetzt.
So, und jetzt versucht El Indio noch einmal ein letztes Mal, ihn zu überzeugen, ihn rumzukriegen.
Hm. Und er zerbröselt so einen Maiskolben mit der einen Hand, ne?
Genau, ja.
Ich finde jetzt hier diese Gesichter, ne, mit diesem diese verschwitzten Gesichter mit dem Wasser, das könnten auch so aus, das könnten auch so Close-ups von Apocalypse Now sein, ne, wo so der Wahnsinn einfach in den Gesichtern zu sehen ist.
Ja.
So, jetzt wird auch Indio mit seiner mit dem unvollkommenen Plan konfrontiert und auch mit seiner Widersprüchlichkeit.
Genau. Weil er ja der Einzige ist, Groggy, der gemerkt hat, dass Indios Pläne nicht mehr funktionieren können, wenn er so völlig von der Rolle ist.
Ja.
Gibt eben noch den entladenen Revolver.
Was haben die eigentlich für Setwaffen eigentlich gehabt? Also, weil die waren ja schon sehr funktionsfähig, also so, ne, funktional. Also das mit dem Laden.
Das ist tatsächlich ganz interessant. Und zwar sind die, Italien hat ja eine große Waffenproduktion auch. Und das sind im Gardone Val Trompia, das liegt bei Brescia, da sitzen die ganzen großen Waffenproduzenten, ne? Beretta und wie sie alle heißen in Italien. Und die haben ab Mitte der 60er ganz verstärkt auch Waffen produziert für Italo-Western. Und zwar als Faksimiles von echten US-Waffen aus dieser Zeit. Ja. Also das sind von, ne? Also das sind von Fachleuten. Das sind keine reinen Spielzeugpistolen, sondern das sind von echten Waffen von weltweit, von welchen die auch im Weltmarkt zu den Top-Herstellern gehören.
Okay, also es sind sozusagen echte Nachbauten, kann man sagen.
Genau, ja, das sind Faksimiles.
Nicht schlecht,
von Originalwaffen. Von eben auch erfahrenen Waffenbauern hergestellt.
Und natürlich der Wagen, der jetzt abgeschossen wird, wird ja nur gehalten von so einem,
von einem Seil
und rast in dieses Lager rein. Ach so, ja, wir sind ja eigentlich im Showdown, ne? Könnte man sagen.
Ja, ja, kann man so sagen, ja.
Ja.
Ich meine, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange geht er denn noch überhaupt? Ja, geht ja noch eine Viertelstunde, ne?
Genau, also, deswegen jetzt ist eigentlich nur noch Schießerei.
So in etwa, ja.
Na gut, das Duell haben wir natürlich noch, das Finale.
Ja, ja.
Und dann verstehen wir das ja auch erst.
Das ja letzten Endes auch eine Schießerei ist. Ja,
genau, richtig.
Ja. Dann kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, dass es zwei andere Titel ursprünglich mal gab für diesen ja. Film. Der eine war ganz schlicht Kopfgeldjäger. Und der andere wäre Glockenspiel gewesen.
Hm. Mhm. Ja. Also,
man hat
finde ja. ich eigentlich, also, dann finde ich aber den jetzigen Titel am besten.
Das war auch sehr schön gerade, ne, wie er da die reingelegt hat mit dem Poncho und dem Hut auf dem Kleiderständer.
Ja, und hat er sowas Ähnliches nicht auch im ersten Teil gemacht?
So ein, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
In der Mine oder so? War da nicht auch irgendwie sowas?
In der Mine war. Nee, da war er, glaube ich, nur allein.
Ach so. Ah, nee, da hat er Schießübungen gemacht, so war das.
Ja, 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 genau. Ja, man hat sich dann für ein paar Dollar mehr entschieden, um ihn besser auch als Fortsetzung vermarkten zu können.
Ja. Und jetzt kommt Gorgi überhaupt erstmal auf die Idee, Indio mal zu fragen, was es mit der Uhr auf sich hat.
Ja. Offenkundig, weil ihm bewusst wird, dass vielleicht einer von den beiden diesen Tag nicht überleben wird.
Ja. Jetzt haben wir wieder die Rückblende und auch wieder diese psychedelische Musik. Die ist eigentlich ziemlich gut, die Musik, ne? Diese Wahnsinnsmusik.
Ja, ja. Diese Rückblende, Schrägstrich Traum. Jetzt setzen wir ja neu ein und da, wo wir neu einsetzen, wird es rot.
Hm? Jetzt haben wir die Vergewaltigung.
Ja.
Stimmt, das haben wir ja am Anfang noch nicht gesehen. Ne? Wir erzählen ja, jetzt wird ja sozusagen weiter verraten.
Die erste Rückblende hat ja aufgehört, wo er ihr das Kleid runterzieht. Mhm,
genau, richtig. Und jetzt sehen wir, wie
sie nach der
Waffe greift. Und wir sehen den Ring am Finger. Das heißt, das mit dem Verheiratetsein, das,
ja.
Ja. Das kommt schon ziemlich und nah. Ja.
Wir denken ja, dass sie jetzt ihn erschießt. Aber eben, sie erschießt nicht ihn, sondern es ist so schrecklich für sie. Mhm. Und sie ist ja auch gerade verwitwet, dass sie gar nicht mehr weiterleben
genau,
will.
Genau, ja. Ne? So, jetzt haben wir den Schuss. Und das ist auch, ja, er hält kurz inne.
Auch eine schöne Make-up gewesen gerade.
Die Wunde?
Oder ein schöner Effekt.
Ja, ja,
ja genau,
ja,
die Wunde mit den Schmauchspuren außenrum und dass man auch mal sieht, wenn du so nah aufschießt, dass da ja auch eine leichte Verbrennung dann auch entsteht.
Ja, stimmt, das ist sehr, sehr detailreich. Und Indio erwacht quasi wieder aus seiner Trance oder aus seiner Erinnerung. Und jetzt stellt sich Mortimer offiziell vor. Jetzt wird es ihm erst klar, dass da was Persönliches hinter ist.
Ja, genau.
Aber Groggy stattet ihn jetzt wieder aus.
Was natürlich für mich die Frage aufwirft, weiß er, dass sie Mortimer hieß vor der Hochzeit? Und weiß er überhaupt, wer diese Leute waren? Oder ist er da einfach also ist er gezielt dorthin? Hat er diese Frau haben wollen?
Ja, ich glaube,
ist er da einfach zufällig?
Das wird nicht wirklich geklärt.
Ja, das ist ja das Interessante, dass das ungewiss bleibt. Da haben wir schon den Steinkreis.
Ja.
Und das ist auch ein sehr schöner Shot.
Der ist episch, muss man sagen, ne?
Den Steinkreis gibt es übrigens heute noch immer, wo gleich das finale Duell stattfinden wird. Ja. Und das ist wohl die Lee Van Cleef Straße heute dort. So, und jetzt denken wir, dass Groggy erschossen wird.
Mhm. Und jetzt meldet sich Indio persönlich und auch nicht ihn zu töten, sondern wirklich einfach, um die Waffe aus der Hand zu schießen. Ich finde ja so erstaunlich, dass die ja quasi die Waffen auch eigentlich so als quasi so verlängerter Arm benutzen, um Dinge zu bewegen oder so, ne? Wie zum Beispiel das mit dem die läuten ja die Glocke, indem sie da drauf schießen. Das mit den Hüten.
Ja. Das ist natürlich auch ein absolut unfaires Duell, weil er ja sofort ziehen kann, während er noch dann gebückt ist.
Und was halt auch interessant ist, warum macht Mortimer das Spiel mit? Weil eigentlich ist ja auf Indio das Kopfgeld. Das heißt, er muss sich gar nicht hier in Rechtssicherheit.
Ja, aber er kann ja in dem Moment, wenn er sich zu... Das ist ja das Problem. Indio wird ja sofort ziehen, wenn er sich früher bückt. Mhm. Das ist das Problem.
Ja, das stimmt.
Er kann sich ja nicht wehren jetzt.
Aber er hat ja eine Überraschung, ne?
Ja, er nicht, sondern
Mortimer.
Er wird ja selber überrascht. Mortimer wird ja auch überrascht. Okay, ja. Es ist ja dann plötzlich Monko, der sich dann einmischt.
Ja.
Und quasi den Schiedsrichter gibt in diesem Duell.
Okay. Ja, Mortimer ist schon so ein bisschen.
Ja, er weiß, dass es er weiß ja, dass er nicht gewinnen kann in dem Moment. Ja. El Indio hat ja die Waffe schon griffbereit.
Ja.
So, und jetzt kommt die zweite Melodie mit der zweiten Uhr. Jetzt. Mortimer sieht, er hat sie nicht mehr. Die hat er ihm weggenommen.
Ja, also eigentlich super aufgelöst, das Ganze.
Und eigentlich wird hier ja schon die Situation von zwei glorreicher Lunken vorweggenommen, wo am Ende auch drei Parteien aufeinandertreffen. Ja, und nur durch, und letzten Endes überlebt Mortimer ja nur dadurch, dass sich Monko einmischt, ne?
Ja.
Und dafür sorgt, dass das Duell Chancengleichheit bekommt.
Ja. Hinten weht die Tür noch so, ne?
Ja, das finde ich auch sehr schön. Ja.
Indio macht die Uhr zu. Und vor allem auch interessant ist, dass Monko sich zu Mortimer auf die Seite schlägt, also stellt auch, ne?
Ja. Und ihm ja auch dann seinen Colt gibt sogar.
Ja, das ist noch mal so eine. Ach, deswegen sagen die ja auch am Ende noch mal Freund oder Amigo, ne?
Jetzt haben wir auch schön diese Trompeten.
Ja, das ist super.
Und wie die jetzt alle ihre Positionen einnehmen.
Ja.
Das ist.
Und Monko spielt so den. Eigentlich spielt er so ein bisschen den Schiedsrichter oder den.
Ja, genau.
So den, obwohl er ja überhaupt nicht der Typ dafür ist, dass alles nach Ordnung zu funktionieren hat, ne?
Ja, gut, aber er sieht ja auch keinen Grund darin, Indio frei rumlaufen zu lassen. Ne?
Und gerade noch eine Idee, die mir gerade kommt: Das hat mit der Musik voll viel von einem Quentin Tarantino.
Ja, das ist ja jetzt. Da macht Tarantino ja auch keinen Hehl draus, dass er sich oft und gerne auch von Leone inspirieren lässt.
Und auch hier schön, wie diese Duellsituation mit den statischen Bildern gemacht wird und diesen Blicken. Und auch schön, wie hier mit den Achsen gearbeitet wird, auch, ne? Dass nur die Augen Indio, die Achsen verschieben.
Aber interessant auch, dass Indio guckt ja gar nicht zu Mortimer, der guckt ja eher in Richtung von Monko. Während hingegen Mortimer, der guckt ja genau geradeaus. Jetzt hat er gerade mal zu Monko geschaut. Und Monko guckt. So.
Ja. Aber er stöhnt. Ach ne, genau, er kann sich nochmal aufrichten.
Ja, und kippt dann zusammen.
Und er, aber genau, Mortimer muss auch nicht nochmal nachschießen, sondern er, er sieht.
Der Schuss hat schon gesessen. Hat gesessen, ja.
So, aber was jetzt, glaube ich, Monko bisher noch nicht weiß, ist, dass
auch
er kein.
Auch schon dieses Bravo.
Ja, genau, dass er. Und auch dieses Waffe einstecken, es ist einfach.
Da spielt er jetzt auf ihn an.
Ja, gut, ist ja auch seine Waffe, ne? Ist ja die Monkos Waffe.
Genau.
So, und er nimmt sich die Uhr zurück. Hat quasi sein Ziel erreicht.
Genau, hat seine Schwester gerecht.
Ja. Das ist auch cool, dass Monko das noch nicht genau geschnallt hat.
Ja gut, woher auch? Ne? Ja, er kennt ja die ganzen, ja. Er kennt ja vor allen Dingen auch die Rückblenden.
Die hat er nicht gesehen, ja. Oder gut, die Erklärung natürlich auch von Mortimer soll ja häufiger vorkommen bei Brüdern und Schwestern.
Ja.
Und jetzt sprechen sie wirklich von wir. Hm.
Er sagt ja auch, an dieser Sache will ich nicht verdienen. Kann es eigentlich sein, dass das eine Neusynchro ist, die wir da gerade hören?
Ist es, glaube ich. Ja. Also, ja, ne? Weil wir haben ja auch die ungeschnittene Fassung, die ja dann für die DVD bzw. Blu-ray nochmal neu rausgekommen ist, 2013 oder so.
Und nicht irgendwelche internationalen
Fassungen. Nee, genau. Und vor allem auch haben die ja dann nochmal, glaube ich, alte Filmmaterial restaurieren müssen. Für die lange Fassung. Ja. Und da war ja auch einiges vom Negativ sogar beschädigt. Hm. Und das war wohl alles nicht so einfach. Und da musste man dann zum Beispiel auch neu synchronisieren.
Ja. Und jetzt haben wir ja so einen Moment, wo der ja schon fast was so ein Topos ist, den wir dann im 80er-Horror-Kino wieder haben. Nämlich, dass das Böse, von dem wir dachten, es ist schon tot, nochmal aufsteht. In dem Fall in Form von Groggy.
Ja.
Den haben wir ja schon für tot gehalten in dem Moment.
Und vor allen Dingen auch, es ist so ein bisschen Epilog, ne?
Ja. Ja. Aber es ist ganz interessant, dass das ein Topos ist, der eigentlich erst so 15 Jahre später richtig geht.
Ja.
Und das finde ich auch sehr interessant, diese Gegenschnitte, weil natürlich der Himmel überhaupt nicht zueinander passt. Ne? Nee, hier haben wir eher Mittagssonne. Mhm. Ein strahlend blauer Himmel und Lee Van Cleef reitet da in den Sonnenuntergang rein.
Ja.
Aber auch schön, ne? Die Rechnung ging nicht ganz auf.
Ja, ja, richtig.
Also das sieht man aber auch nochmal schön, was das eigentlich für eine Welt ist. Ne? Und der hat da ein Dutzend Leichen auf seinem Karren und für ihn geht es nur ums Geld.
Ne? Richtig. Also, und
die Rechnung ging nicht auf. Ach, da schieße ich halt noch
ein. Und das Interessante ist, was macht er jetzt? Er hat die Beute ja auch noch.
Ja, das ist ja die nächste Frage, die nicht geklärt wird, ob er die einsteckt oder ob er die zurückgibt. Das wird ja nicht erwähnt. Wird ja nicht mehr gezeigt dann.
Also er kommt natürlich feiner aus der Sache raus, wenn er die Beute abgibt und und das Kopfgeld kassiert.
Aber er könnte ja auch die Beute verstecken und sagen, ja, keine Ahnung, haben sie mir nicht gesagt, wo sie das versteckt haben.
Ja, ist auch schön, dass er jetzt so ganz bequem an die Beute rankommt.
Ja, und, die er ja selber dahin geschmissen
hat. Genau, richtig. Hat. Und es wirkt fast so ein bisschen wie, als hätte er sie fast vergessen. Und dann sieht er sie da und denkt so, ach ja, komm, dann nehmen wir die auch noch mit.
Übrigens, diese $27.000, die er da in Kopfgeldern einstreichen wird für die Jungs, das sind, je nachdem, wann der Film jetzt genau spielen soll, so zwischen $550.000 und $600.000.
Also schon ordentlich.
Umgerechnet. Ja, also er hätte den Film damit produzieren können jetzt, ne?
Ja, es wäre natürlich auch witzig, mit dem ersten Film sozusagen das Geld verdienen, um dann den weiteren Film zu. Aber gut, das ist ja Quatsch. Ja.
Ja.
So, und Monko reitet davon.
Genau.
Und die
in den Sonnenuntergang wie Mortimer,
sondern entgegengesetzte Richtung eigentlich, ne?
Ja, ich glaube, ja.
Bist du, genau.
Und in den USA offenkundig von United Artists vertrieben.
Genau, wir haben The End eingeblendet, Ablende auf schwarz. Und da
hören wir ja nur noch, die Musik wird noch ausgespielt, aber man sieht nichts mehr.
Genau, weil wir haben ja vorher im Vorspann sozusagen alle Infos gehabt.
Genau. Ja, gibt's noch was von deiner Seite zu sagen für den Film?
Nee, aber ich fand ihn deutlich stärker als den ersten Teil dieser Trilogie und muss aber auch sagen, dass das natürlich ein Film ist, den man nicht so mal gerade nebenbei, sage ich mal, guckt. Man muss sich schon ein bisschen drauf einlassen. Aber wenn man das tut, dann kann man trotzdem noch sich sehr gut unterhalten. Entschuldigung.
Ich würde sagen, man muss sich auf jeden guten Film einlassen. Und ich habe ja auch schon gesagt, als wir den ersten Teil besprochen haben, dass das eine Trilogie ist, die meiner Meinung nach mit jedem Film immer besser wird. Und du bestätigst mich ja gerade hier. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das ist, wenn wir den dritten Teil der Reihe besprechen werden, eines schönen Tages. Und da dann nochmal, meiner Meinung nach, eine deutliche Steigerung im Vergleich zu diesem Film sehen. Und ja, ich kann nur sagen, für ein paar Dollar mehr ist nochmal besser als für eine Handvoll Dollar und ist wirklich ein toller Western, auch eine schöne Geschichte, um die so viel verhandelt, aber eben nicht mit dem Holzhammer, sondern so nebenbei behandelt, ne? Dieses ganze Kopfgeldjäger-Thema, die Schwäche der eigentlichen Rechtsinstitutionen, diese ganze Frage mit Recht und Moral in diesem Punkt, das wird ja alles unter der Hand verhandelt und nicht explizit innerhalb der Handlung. Das finde ich ganz schön.
Richtig, ja, und da ich würde auch noch mal kurz, kommt mir doch noch was einfügen. Mir gefällt halt, dass es in dem Film nicht darum geht, gut und böse. Also es wird auch nicht so gegenübergestellt, weil das passt da ja gar nicht rein.
Genau, es gibt keine guten letzten
Genau. Endes.
Ja, mit diesem vielleicht etwas
negativen
Schlusswort. Negativen Schlusswort würde ich dann sagen, du hast nichts mehr?
Ich habe nichts mehr, nein.
Nee, dann bedanken wir uns natürlich mal wieder fürs Zuhören und hoffentlich auch viele, die den Film dazu geschaut haben. Das war Für ein paar Dollar mehr. Wir haben die Blu-ray gesehen auf Deutsch. Haben wir, glaube ich, am Anfang nicht erwähnt, dass wir sie auf Deutsch gucken.
Stimmt, ja.
Und ja, das war wieder eine Folge von I Went to Films. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.